Lies und das, der Buchpodcast.
Da hat es geknallt im Hintergrund. War das bei dir oder bei mir?
Bei mir hat nichts geknallt. Was knallt
bei dir?
Ach so,
ich hörte nur so Klock.
Klock? Ah, ist ein Buch umgefallen
vielleicht.
Ich dachte,
wir fingen an mit einem großen Klock.
Ja, das würde aber passen, weil wir haben heute die Jubiläumssendung, weißt du? Also am 12.12. gibt es uns ein ganzes Jahr schon. Das ging jetzt echt irgendwie schneller vorbei, als ich dachte. Meinst du nicht?
Ja, und ich dachte jetzt gerade, okay, Folge 27, was ist denn das für ein Jubiläum? Larissa, was ist das für ein Jubiläum?
Das ist natürlich kein Jubiläum. Aber wie gesagt, ein Jahr lang gibt es jetzt Lies und das. Und ich habe mir gedacht, dafür müssen wir heute eine kleine Bilanz ziehen. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Wir haben heute aber Weihnachtsgeschenkideen im Gepäck. Zumindest habe ich mir ein paar rausgesucht für Leseratten. Wir haben wieder viele Buchtipps und wir haben Jan Weiler heute zu Gast, was mich besonders freut.
Genau, der wohnt ja auch in München, bei dir um die Ecke.
Der wohnt auch in München. Ne? Ich bin schon mit ihm Fahrrad gefahren. Ich werde ihn später darauf ansprechen, mal schauen, ob er sich erinnert.
Ach wirklich?
Ja.
Wieso? Bei welcher Gelegenheit?
Du, vor 25 Jahren mindestens. Also ich habe versucht, das nachzurechnen, aber da muss ich Anfang 20 gewesen sein oder so. Und insofern, ich bin sehr, er kann sich bestimmt nicht dran erinnern, aber da muss ich ihn später mal kurz drauf anquatschen, wenn ich darf.
Da bin ich jetzt aber auch gespannt.
Schon, gell? Du, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich müssten wir nach einem Jahr auch mal was an unserem Cover machen. Vielleicht können wir versuchen, das irgendwie ein bisschen hübscher zu machen. Wir haben ja jetzt ein neues Foto von uns beiden gemacht, neue Fotos. Insofern müssen wir mal überlegen, ob wir das irgendwie in ein neues Cover so pünktlich zu einem Jahr packen können. Und dann habe ich jetzt mal Buchhalterin gespielt. Weil ich mir dachte, man muss jetzt auch mal gucken nach einem Jahr, wie hat sich das Ganze denn so rentiert. Wir haben über Amazon 8,65 Euro eingenommen in einem Jahr, Christian. Wir sind reich. Wir müssen eigentlich, wir können uns zur Ruhe setzen, wir müssen nur noch lesen. Das heißt aber, ich würde sagen, wir hören auf mit diesen Amazon-Links, die sowieso uns irgendwie ein Dorn im Auge sind, weil Amazon ja ein bisschen böse ist und so und ihr lieber die kleinen Buchhändler unterstützen sollt und weil sie uns auch nichts bringen. Also insofern machen sie nur Arbeit und bringen nicht viel. Deswegen plädiere ich dafür, dass ich das jetzt sein lassen darf.
Ja, ich finde die Buch 7 Links ohnehin auch immer schön, weil Buch 7 so eine schöne Seite ist. Und ja, ich finde Buch 7, auch wenn es nicht so attraktiv aufgemacht ist, aber ich habe bisher noch alles da gefunden, wonach ich gesucht habe.
Genau.
Und
ich habe jetzt sogar, du, das war ganz toll am Wochenende, du hast ja am Samstag gesagt, du, wir haben übrigens Jan Weiler als Gast. Und dann dachte ich mir, Mist, dann muss ich noch schnell sein Buch lesen. Das war vorgestern. Und dann habe ich mir das Buch bei Buch 7 als E-Book gekauft und habe mir das aber per Mail auf mein Kindle geschickt. Weil früher ging Kindle immer nur mit den Amazon-Büchern. Und das will ich ja nicht. Und jetzt geht das wunderbar. Also wahrscheinlich schon länger, ich habe es nur nicht mitgekriegt. Also insofern ganz, ganz toll. Und habe jetzt schon drei Viertel ungefähr von dem neuen Buch gelesen. Also insofern, das ist, immerhin habe ich es noch schnell geschafft. Es leben die E-Books. Genau. Ansonsten kriegen wir pro Monat momentan ungefähr 80 Euro netto über Steady. Also über all die lieben Leute, die uns unterstützen, über diese kleine Plattform, die hier aus Deutschland, aus Berlin genauer gesagt ist. Und ich habe über Steady auch so ein bisschen was wie eine neue Brieffreundin gefunden. Gibt es überhaupt noch Brieffreundschaften? Eigentlich nicht mehr, gell?
Pen Pal.
Ich hatte früher immer Pen Pals. Jetzt habe ich auch wieder eine Brieffreundin, und zwar Inita, die mir ganz tolle Nachrichten über Steady schreibt und die wir später dann auch nochmal nicht hören, aber ich lese zumindest was von ihr vor. Und die schreibt mir immer ganz, ganz liebe Sachen und das freut mich irgendwie total. Und jetzt habe ich aber was ganz, ganz Neues, was technologisch total ausgereift ist, was du noch nie gehört hast. Und zwar haben wir jetzt, das weißt du wirklich noch nicht, weil es erst 20 Minuten her ist, wir haben ein Bankkonto mit einer IBAN und allem drum und dran. Das heißt, man kann uns jetzt überweisen und ein paar Euro einfach als kleinen Dauerauftrag oder sowas einrichten. Das ist total oldschool, aber wirkungsvoll, weil wir dann auch keine Provision an irgendjemanden zahlen müssen. Und insofern, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen über eine good oldschool Überweisung, dann schreibe ich die IBAN auf unsere Internetseite. Und einen PayPal-Link habe ich uns auch eingerichtet. Siehst du mal, da hätten wir auch mal früher drauf kommen können.
Aber warum sollte das jemand machen?
Du, weißt du, wie ich drauf kam? Ich war auf einer Fortbildung und zwar auf einer kleinen Podcast-Konferenz und da waren die Leute von Lage der Nation. Und die haben erzählt, dass sie von Anfang an
eigentlich… Was ist die Lage der Nation?
Das ist ein seit 8 Jahren existierender, sehr bekannter Politik-Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Und die machen das wirklich ganz toll und sind innerhalb von 8 Jahren, haben die jetzt, glaube ich, 11 Leute in ihrer Firma oder sowas, die davon leben können. Und die machen auch wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst einmal die Woche halt so die, ja, die Lage der Nation. Was hat sich politisch so alles getan? Und die ordnen das ein und haben auch oft Gäste. Und die haben gesagt, sie benutzen einfach ein Konto. Und dann dachte ich mir, hey, das ist ja eigentlich viel einfacher, weil das weiß jeder, wie es geht. Bei Steady habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Leute da ein bisschen davor zurückschrecken, weil das eine technische Hürde ist und man nicht genau weiß, wie funktioniert das alles und da muss man viel klicken. Wobei ich jetzt auch gedacht habe, ich mache einfach mal so ein Video, wo ich zeige, wo man klicken muss und dann ist das auch eigentlich ganz simpel. Aber insofern einfach andere Möglichkeiten anbieten. Das habe ich also gemacht und die Daten, die stelle ich euch auf unsere Seite, auf liesunddas.com. Und dann kommen wir zu den Weihnachtsgeschenken, weil in 2 Wochen Weihnachten ist. Da fällt übrigens unsere Folge aus, müssen wir auch sagen. Deswegen heute mal eine etwas längere Folge wahrscheinlich. Die dafür dann nächstes in 2 Wochen gibt's keine. Da machen wir mal eine kleine Weihnachtspause. Aber ich bitte jetzt mal meine Mama und Verena, 2 Minuten vorzuspulen, sonst wissen sie, was sie zu Weihnachten kriegen. Ah. Ich habe mir Geschenkideen für Bücherfreunde und Freundinnen ausgedacht. Falls ihr also Lust habt, jemandem etwas zu schenken, der gerne liest, sind mir folgende Sachen eingefallen. Du musst sagen, ob du das gerne hättest oder nicht. Du kriegst aber nichts davon. Wir schenken uns ja nichts. Also, nein, zum einen haben wir ja schon mal drüber geredet, dass viele kleine Buchhandlungen Bücherabos anbieten. Und das finde ich nach wie vor eine ganz, ganz tolle Sache. Also, wenn ihr Lust habt, schaut mal, ob eine Buchhandlung entweder in eurer Nähe, das ist natürlich am allerbesten, oder wir hatten ja auch schon welche vorgestellt, die das anbieten. Es ist auch leicht, über Google rauszufinden, die ein Bücherabo anbieten. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, bitte jeden Monat ein Krimi für 3 Monate oder sowas. Also das kann man
ich
ja
bin davon immer noch nicht überzeugt von diesem System.
Echt?
Auch wenn es bei dir funktioniert hat.
Ja.
Ja, weil, weißt du, wovor ich Angst habe?
Dass
ich
dann
gehe
was kommt,
in
was
eine Buchhandlung und lese 4, 5, 6 Bücher an. Und keines davon spricht mich so an, dass ich dafür Geld ausgeben möchte.
Mhm.
Warum sollte jetzt jemand wirklich genau ein Buch sozusagen treffen, das meinem Geschmack entspricht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich gucke doch mal, was mit diesen ganzen Empfehlungen so ist. Neulich hat mir eine Freundin das Buch von Olga Tokarczuk, der Literaturnobelpreisträgerin, empfohlen. Die ist begeistert von diesem Buch, Der Gesang der Fledermäuse.
Ja, okay.
Und sie hat es mir geschenkt. Ja. Und ich denke, die Geschichte ist ganz nett, aber so richtig abheben tut die Story nicht. Und vielleicht bevor du kurz mit dem Abo dann weiterzählst, was generell eine tolle Geschichte ist. Und bei dir funktioniert es ja auch immer so super. Ich bin irgendwie so ein bisschen skeptisch. Hat auch jetzt mit diesem Olga-Buch zu tun.
Ja.
Ich möchte dir jetzt mal einen Satz vorlesen aus diesem Buch. Darf ich kurz?
Ja, klar.
Ich grätsche jetzt zwar so rein, aber kurzer Satz. So, da steht dann irgendwann: Als er die Teelöffelchen holte, sah ich kurz das Innere der Schublade und ich konnte meinen Blick nicht davon abwenden. Sie war breit und flach wie ein Tablett. In den mittleren Fächern lagen sorgfältig nebeneinander das Besteck und daneben die anderen Küchenutensilien. Jeder der mir größtenteils unbekannten Gegenstände hatte seinen eigenen Platz. Matogas knochige Finger wählten bedächtig 2 Löffel aus und legten sie auf die zartgrünen Servietten neben unseren Teegläsern. So, das ist so ein Satz, das ist so eine Passage.
Ja.
Und da denke ich nur, oh mein Gott, das ist einfach, es ist langweilig. Ja, und Literatur ist manchmal auch voller solcher Sätze. Und natürlich sagt jetzt der Literaturkritiker und der Literaturprofessor sagen, ja, an der Ordnung dieser Schublade erkennen wir so viel über diese Person. Weißt du, man kann es so wunderbar interpretieren und wie literarisch toll das beschrieben ist. Und dann sage ich, ja, es sagt uns vielleicht ein bisschen was über die Person, aber ich find's langweilig. Und ich finde solche Sätze und solche Passagen nicht gut. Und das sind halt die Passagen, die ich dann auch gerne mal dann anlese und dann lege ich es erstmal weg, das Buch.
Du wirst dich sehr über unser Rezensionsrätsel heute freuen. Das ist dann, so wie ich das höre, ist das genau was für dich. Hat auch was mit Literaturnobelpreis zu tun und mit sehr langen Sätzen.
Ja. Die langen Sätze sind es ja auch gar nicht.
Was du meinst, diese Ereignislosigkeit eher.
Wenn
so
die gut sind. Genau. Ja. Nur ich frage mir, ist das wirklich gutes Schreiben, wenn man einfach so ganz sorgfältig einfach beschreibt, wie ein Kleidungsstück aussah, wie jetzt die Schubladen angeordnet sind und so? Ich verstehe den Zweck, warum man das macht und weil man damit etwas beschreiben möchte. Aber wenn es langweilig ist, was dann? Weißt du, und, ja, und dieser Passage schon hat mich gewurmt, weil ich auch immer gekämpft habe damit, ach, lese ich das jetzt weiter oder lese ich jetzt irgendetwas, auf das ich mehr Lust habe jetzt gerade? Lese ich das jetzt noch weiter? Ich bin schon bei Seite 99. Oder lege ich es dann doch beiseite, weil diese Versprechung, ja, die gemacht wurde am Anfang des Buchs, dann letztendlich nicht erfüllt wurde. Ja. Und,
also ich glaube,
und dieser Satz
so einem,
ist eben exemplarisch.
Bei so einem Bücherabo musst du, glaube ich, schon damit rechnen, dass von drei Büchern eines dich gar nicht kriegt. Ich glaube, das muss einfach dann so sein. Und dann schenkst du das vielleicht weiter. Ich bin halt so, du weißt ja meine Tradition an meinem Geburtstag, dass ich mir einfach von einer Buchhändlerin einfach irgendwelche Bücher geben lasse. Und ich habe heute lustigerweise eins von diesen Büchern dabei, die ich an meinem Geburtstag bekommen habe und die ich nie mehr selber ausgesucht hätte. Ich finde einfach, die Hoffnung darauf, auf etwas zu stoßen, auf das ich sonst nie selber gekommen wäre, ist für mich größer als die Angst, etwas vielleicht wegzulegen. Mhm. Weißt du? Gut. Aber das ist Typsache, glaube ich. Also das verstehe ich auch total, dass das nicht für jeden was ist. Aber man kann ja auch sagen, zum Beispiel, wenn jemand gerne Krimis mag, dann kriegt er halt ein Krimi-Abo. Und da ist, glaube ich, dann schon die Gefahr geringer, dass es dir gar nicht gefällt. Wenn jemand sagt, hey, ich mag Fitzek, dann weiß, glaube ich, eine Buchhändlerin auch ziemlich genau, was dir sonst noch so gefallen könnte, oder? Denke ich.
Möglicherweise. Also, ja. So, also genau. Das war nur mein kleiner Einschub, warum ich auch solche Abos auch ein bisschen kritisch sehe,
Versteh
auch wenn die
total.
Idee dahinter total schön ist.
Ja.
So, aber genau. Warum sind die toll? Erzähl du.
Nee, das war eigentlich jetzt schon alles. Also das, wie gesagt, ich finde es einfach eine gute Idee, dass man jeden Monat, ich mag sowieso immer so Geschenke, die nicht an Weihnachten dann vorbei sind, sondern die dich ein paar Monate noch beschäftigen. Also ich schenke mir auch mit einer Freundin zum Beispiel ganz oft einfach Eintrittskarten für Februar oder März für irgendein Konzert oder sowas oder Theater. Und dann hat man was, auf das man sich freuen kann. Dann ist Weihnachten so ein bisschen rausgezögert. Insofern mag ich solche Sachen ganz gerne. Und in dem Fall beim Bücherabo kriegt man halt jeden Monat einfach ein Buchpaket. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das cool. Andere, was ich auch als kleines Geschenk, so dieses typische, wir schenken uns nichts oder wir schenken uns nur was Kleines oder so. Und dann fragt man sich, verdammt, was soll ich dann schenken? Mir fällt überhaupt nichts ein. Da sind mir zwei Sachen eingefallen. Und jetzt bitte, wie gesagt, meine Freundinnen, bitte weghören. Zum einen hat Max Frisch damals ein Büchlein geschrieben, das hieß Der Fragebogen. Und das gibt es in verschiedenen Ausgaben. Und das ist so ein typisches, kleines, nettes, feines Büchlein. Da stehen einfach, wie der Name schon sagt, ganz viele Fragen drin. Über dein Leben, über deine Beziehung, über die du dir Gedanken machen sollst und mit denen, wo du dann auch über diese Fragen mit anderen Leuten sprechen kannst. Und das finde ich richtig nett. Das ist eine ganz nette Geste. Und es gibt sowas Ähnliches von, du kennst wahrscheinlich Matze Hilscher vom Hotel Matze Podcast, der mit Vergnügen, also der Firma, die dahinter steckt, ein ähnliches Ding gemacht hat, sage ich mal. Ich sage Ding, weil es ist in dem Fall kein Buch, sondern es ist ein kleiner Karton mit verschiedenen Fragekärtchen. Und da gibt es mittlerweile verschiedene Editionen. Das heißt, darf ich dich das fragen? Und da sind dann zum Beispiel Karten drin, die für Paare interessant sind. Und dann kann man sie sich gegenseitig stellen und so ein bisschen Psychotherapie machen. Also wenn man nicht mehr weiß, worüber man reden soll, dann nimmt man so ein Kärtchen und guckt, was draufsteht. Also diese beiden Sachen, die stelle ich euch auch als Link mal bei uns hier in die Shownotes und auf unsere Seite. liesunddas.com. Ich habe aber noch mehr. Und zwar, es gibt im Reklam Verlag, und da sagen jetzt alle, yeah, natürlich, Reklam Verlag, super, mache ich sofort. Reklam Verlag ist bei vielen von uns ein bisschen in Verruf geraten, weil wir es sofort mit Schullektüre in Verbindung bringen und mit sehr, sehr kleiner Schrift und so weiter. Aber es gibt jetzt die Ärzte-Songtexte als Reklamheftchen. Und das finde ich einfach so genial. Die Songtexte von den Ärzten.
Ach, die Ärzte-Songtexte, verstehe.
Und das ist halt dann, also dann hast du diesen schönen Bruch von Reklam, was ja immer für der junge Wärter und sowas steht. Und auf der anderen Seite dann die Texte von den Ärzten. Und das ist, finde ich, ein richtig süßes, kleines Geschenk. So.
Ich glaube, dass der Verlag sich damit ein bisschen anbiedern will. Weißt du, dass sie sich ein bisschen mit den Ärzten schmücken und ein bisschen cool sein wollen?
Das vielleicht, aber ich glaube auch, dass der Reklamverlag viel cooler ist, als wir es wissen, weil wir es halt nur von diesen Klassikern wissen.
Ja, die haben auch
tolle
Sachen. Nein,
und ich stand letztes Mal wieder vor so einem Reklamregal und dachte mir, was, das haben die alles im Programm, das wusste ich alles gar nicht. Also ich habe mich nie wieder damit beschäftigt. Ich habe halt das Problem, dass ich unglaublich schlechte Augen habe. Also die Schrift ist schon sehr klein. Ich bin jetzt so Kindle-verwöhnt oder generell E-Reader. Ich habe ja zwei verschiedene und da stelle ich immer die Schrift richtig groß, weil ich echt einfach unglaublich schlecht sehe, auch mit Kontaktlinsen. Das ist halt leider so. Ich bin halt jetzt 48.
Ach so,
ist halt
okay. So. Ah,
genau.
Alles klar.
Dann gab es dieses wunderbare Manufaktum-Lesezeichen aus Metall, von dem uns eine Hörerin, also da hatte sie uns ein Bild geschickt und ich bin dann auf die Suche gegangen und habe das gefunden und finde das grandios und habe das auch schon bestellt. Und dann, wer gerne schreibt, ist auf jeden Fall ein Tipp, die Geschichten in uns von Benedikt Wells, sein aktuelles Buch vom Diogenes Verlag, ist auch sehr inspirierend, hat mich auch wirklich dazu gebracht, endlich mein Buch anzufangen. Und dann gibt's natürlich immer Socken. Socken sind sowieso ein geniales Geschenk. Da steht dann unten drauf.
Doch, weißt du was? Du findest Socken so ein gutes Geschenk.
Nein, das ist natürlich jetzt ironisch gemeint. Aber bei diesen Socken, die sind so ein bisschen dicker. Das sind so Überziehsocken praktisch. Und da steht unten auf den Sohlen drauf, bitte nicht stören, ich lese. Oder ich würde lieber lesen. Oder so viele Bücher, so wenig Zeit. Und das finde ich so als kleines, also es geht ja jetzt hier immer nur so um 7-8 Euro Geschenke. Also irgendeine Kleinigkeit, die man verschenken möchte. Außer das Buch von Benedikt Wells ist teurer. Genau,
ich
das wollte ich alles mal loswerden.
Diese Socken auch mit, ich glaube, da steht drunter, wenn du das lesen kannst, bring mir eine Tasse Kaffee oder so.
Ja, genau.
Drunter.
Genau.
Irgendwie, also ähnlich auf jeden Fall. Hatte ich auch schon mal gesehen.
Ja. Genau. Ansonsten muss ich mich noch korrigieren. Ich habe letztes Mal nämlich gesagt, dass Olaf Scholz einen Döner in die Türkei gebracht hat. Das war aber Frank-Walter Steinmeier natürlich. Sorry.
Okay.
Ja, blöd.
Ja, Reklam hat übrigens auch zum Beispiel Led Zeppelin, die Biografie von Led Zeppelin rausgebracht.
Oh cool, siehst du, ich sag ja, die sind viel cooler als wir denken. Wir sollten öfter mal Reklambüchlein wieder uns holen.
Ja, und die haben auch
haben sie auch Mascha Kaleko?
Feiern mit dem, nee, Mascha Kaleko glaube ich nicht.
Nicht?
Nein, aber die haben Feiern mit den Peanuts.
Oh schön.
Das, ja, das Peanuts Partybuch. Oder so. Das haben die auch rausgebracht. Also die haben so ein paar ganz coole Sachen.
Das
auch
klingt doch
wirklich
super. Mal wieder Reklam schenken, siehst du mal.
Ja, und die geben sich ja auch Mühe, dann auf dem Cover dann auch ein bisschen bunter zu wirken und nicht immer nur dieses dröge Gelb oder so.
Ja.
Bei den Ärzten ist es, glaube ich, wirklich auch so gelb.
Es
so
ist
der,
gelb,
Der klassische Look, aber die haben auch, oder was habe ich neulich gesehen, das Phantom der Oper, den Roman zum Musical. Also der Roman war eher da.
Ja. Der Roman zum Musical ist aber auch eine schöne Werbebotschaft.
Auch der Roman zum Musical.
Genau.
Jetzt im Reklam. So, gut.
Ja, genau. Dann habe ich ein Interview gehört mit einer Leiterin, oder der Leiterin, es gibt glaube ich nicht mehrere, des Literaturarchivs Marbach und sie ist eine Literaturwissenschaftlerin, heißt Sandra Richter. Und da gab es im Deutschlandfunk Kultur ein Interview mit ihr über den sich verändernden Literaturmarkt und das Phänomen Genre-Literatur. Dass also die Leute wirklich erstmal suchen, welches Genre passt eigentlich zu mir und dann eigentlich in diesem Genre auch bleiben. Und dass das immer mehr so jetzt kommt und zwar eben auch über die Young Adult oder New Adult, je nachdem, wie man sie nennen mag, Bücher, die ja momentan der heiße Scheiß sind, wenn man das so sagen kann. Und sie sagte, das sind gar keine trivialen Bücher. Und, was ich auch lustig fand, die Nachfrage ist so groß, dass die Verlage praktisch gar nicht mehr hinterherkommen mit der Produktion. Und sie sagte, das sei dadurch, würde es immer niederschwelliger, einen ersten Roman zu schreiben, am besten in Serie, weil man praktisch momentan mehr Chancen hat, wenn man sowas schreibt, bei den Verlagen auch wirklich unterzukommen. Also die Verlage suchen gerade nach Young Adult oder New Adult Romanen, im besten welchen, die man dann in Serie veröffentlichen kann. Und sie sagt, es geht aber halt bei diesem Genre speziell auch um das Drumherum, um diese Häkeleinbände, um diese schönen bunten Einbände und den Schnitt und die Selbstinszenierung auf TikTok und so weiter. Und dann habe ich einen anderen Artikel, ich verlinke das auch beides, könnt ihr euch gerne anhören oder dann durchlesen, einen anderen Artikel gelesen und zwar ging es darum, wer darf diese Romane eigentlich lesen? Sollte man vielleicht eine Altersbegrenzung einführen, so wie bei den FSKs, weil manche dieser Bücher, da gibt's dann nochmal das Subgenre Dark Romance, da geht's auch teilweise um Vergewaltigung und so weiter. Und dann ist halt die Frage, willst du, dass deine 12-jährige Tochter das liest, weißt du? Also da haben sich dann zwei Buchhändlerinnen schon drüber unterhalten, ob man, also sie sagen, der Verlag gibt eine Empfehlung und man kann dann natürlich beim Verkaufen nur sagen, die Empfehlung ist, keine Ahnung, 12 bis 18 oder sowas. Aber es gibt natürlich bei Büchern da keine große Kontrolle oder sowas. Also natürlich darf ein Kind sich jedes Buch kaufen mit seinem Taschengeld. Da wird jetzt kein Buchhändler sagen, nee, das ist aber nichts für dich. Oder vielleicht sagen sie es, aber das Kind kann es trotzdem kaufen. Also insofern, das fand ich interessant, diesen Gedanken erstmal aufzumachen, ob Bücher auch manchmal eine Altersbegrenzung haben sollten oder Altersbeschränkung. Mir hat damals eine Buchhändlerin gesagt, und nach dem Rat bin ich dann eigentlich immer vorgegangen, wenn ein Kind ein Buch liest, das zu krass ist, dann legt es das Buch auch in der Regel weg und liest nicht weiter. Bei einem Film hast du dann manchmal schon Dinge gesehen, die du nicht sehen wolltest und dann ist es schon zu spät praktisch, weil es dann unvermittelt kam. Aber bei einem Buch haben die gesagt, legen die Kinder es weg, und bei meinem Sohn war es auch wirklich so, der hat dann beim Band 3 von Harry Potter hat das weggelegt. Also das war ihm dann irgendwie zu viel, als er noch kleiner war.
Okay.
Also genau, aber das fand ich sehr interessant, so zu lesen.
Sehr schön.
Ja.
Ich habe von einer Buchhandlung gelesen, da würde ich wirklich mal hin, die ist wirklich schön, und zwar in Buenos Aires.
Oh.
Das ist so ein absolutes Schmuckstück, denn die wurde hineingebaut in ein altes Theater, das fast 100 Jahre alt ist. Ich glaube, das Grand Splendid Theater, so heißt es, das 1919, ist etwas älter als 100 Jahre, eröffnet wurde. Dann war es ein Kino später und dann seit 2000 ist es eine Buchhandlung. Die haben über 1 Million Besucher pro Jahr. Das ist richtig, richtig viel. Und du siehst immer noch ein bisschen die Bühne und die Balkone und auch die roten Vorhänge. Das haben sie ein bisschen restauriert, das haben sie behalten. Und das ist ein so wahnsinnig schönes Ambiente, hat ein bisschen was von so einer Zeitreise, als wärst du mitten in einem Roman selber. Und ich glaube, El Ateneo oder so heißt diese Buchhandlung. Und sie wurde mal gekürt zur zweitschönsten Buchhandlung der Welt im Guardian. Ich weiß aber nicht, was die schönste war. Also, und ich meine, es heißt El Ateneo. Und der Ort heißt Barrio Norte.
Hast du dazu einen Link mit Fotos oder sowas?
Wenn noch, ja, dann nicht.
Noch nicht.
Noch
aber gut,
nicht.
Okay.
Barrio
aber lässt sich
Norte.
Bestimmt finden. Klingt toll. Das
und
Problem
die
nur,
heißt
ich kann kein
El
Spanisch.
Ateneo.
El Ateneo.
Ich weiß nicht genau, was das heißt.
Ich kann dort lesen. Das ist immer total frustrierend, finde ich, wenn man im Urlaub in eine schöne Buchhandlung geht und dann kann man nichts lesen.
Ja, das ist auf jeden Fall, was für ein krasser Ort.
Ja, toll.
Ja, ist ganz schön. So, auch oben noch so eine richtig alte Kuppel, weißt du, wie sie oben im Theater ist mit, ich weiß nicht, biblischen Motiven und so.
Cool.
Total schönes Ding.
Ich habe nur Angst, dass es dann wieder so ist wie in London. Da gibt es ja auch so eine wahnsinnig schöne Buchhandlung, deren Namen ich gerade vergessen habe. Die habe ich aber hier auch schon mal erwähnt. Und da standen halt, als ich dort war, also mehr Leute drin, die für Instagram Bilder gemacht haben, als Leute, die wirklich sich die Bücher angeguckt haben, weißt du, weil das dann so ein Hotspot ist für Instagram irgendwie. Das ist dann wieder schade. Das wird dort wahrscheinlich auch so sein mittlerweile, dass die Leute zum Fotografieren hingehen. Ja.
Ist möglich. Auf jeden Fall total schön. Muss man sich auch mal leisten können, einen solchen Ort als Buchhandlung einzurichten.
Ne? Toll.
Mit mehreren
Etagen. Die Heizkosten, oh Gott.
Ja, ein cooles Ding. Ich weiß aber gar nicht, was wohl die schönste Buchhandlung ist. Finden wir bis zum nächsten Mal raus.
Ja, tun wir das.
Ja, finden wir raus.
Oder wir müssen selber eine küren. Ich könnte gar nicht sagen, welche die schönste ist, die ich kenne.
Naja, ich kenne
Waterstones in London natürlich, weißt ja.
Ja, aber ist die schön?
Nein, die ist nicht schön.
Also ich bin ja immer im Foyles. Wenn ich in London bin, dann gehe ich ja immer ins Foyles. Größter Buchladen der Welt, hieß es immer. Mhm. Und die haben auch wirklich alles. Aber ist sie schön, diese Buchhandlung? Würde ich nicht unbedingt sagen. Aber Foyles ist sonst mein Ort.
Ich glaube, da war ich noch gar nicht.
Da kriegt man alles. In der Tottenham Court Road, in der typischen Bücherstraße, wo früher die ganzen Buchhändler wie auf so einer Perlenkette aufgereiht waren, da warst du noch nicht?
Ich glaube nicht. Foyles, aber wahrscheinlich aus gutem Grund, weil ich mir dann denke, oh mein Gott, mein Koffer wird so schwer. Und ich reise ja mittlerweile mit dem Zug nach London, da muss man dann sehr viel tragen.
Ja,
aber naja,
klar.
Genau. Du, und dann habe ich einen Artikel in der Süddeutschen gelesen über die Lesekrise. Und ich glaube, das kennt auch jeder und jede, die gerne liest, dass eben ganz, ganz viele Leute gerne lesen würden und dann irgendwie doch nicht dazukommen und dann total erschlagen sind und so weiter. Und da stand der Satz drin, etwa 2/3 aller Bücher, die wir kaufen oder geschenkt bekommen, werden nicht gelesen. Stell dir mal vor, 2/3, das hat die Stiftung Zukunftsfragen rausgefunden.
Ja.
Und ich glaube, was auch wirklich ein Teil dessen ist, warum das so ist, ist, dass wir uns selber unter Druck setzen und dass wir lesen nicht als etwas, als eine Tätigkeit sehen, die man eben mal so macht, weil sie einem Spaß macht, sondern so dieses, ich muss noch dieses Buch lesen und jenes Buch und es wird eher so eine To-Do-Liste so zum Abhaken. Und das finde ich ganz gefährlich. Also zum einen, ich habe mal meinen kompletten Stapel ungelesener Bücher, der immer höher wurde, der war schon über 1 Meter hoch, ich habe die alle verkauft, weil sie mich nur noch gestresst haben. Und die standen da die ganze Zeit rum und wollten gelesen werden und ich wollte einfach nicht. Und das hat mich gestresst und dann habe ich gar nicht gelesen. Und dann habe ich all diese ungelesenen Bücher einfach gebraucht wieder verkauft und habe mir dann ein Buch besorgt und mit einem Buch angefangen. Und das ging viel einfacher. Und ich glaube, man sollte sich auch nicht mit diesen ganzen Instagram- und TikTok-Leseratten vergleichen, die dann immer jeden Monat posten, dass sie 8 oder 9 Bücher gelesen haben, sondern man sollte sich mit den Menschen vergleichen, die gar keine Bücher lesen und sich denken.
Man sollte sich gar nicht vergleichen.
Wenn ich 2 Seiten im Jahr lese, habe ich schon mehr gelesen als die meisten anderen. Also insofern macht euch nicht diesen Druck. Und auch wenn man mal ein paar Wochen oder Monate hat, wo man gar nicht liest, ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Also das ist halt manchmal so. Also gerade wenn man so aktuelle Nachrichten im Kopf hat oder wenn einen familiär irgendwas belastet oder sowas, da kommt man meistens nicht zum Lesen, weil man sich einfach nicht auf andere Geschichten einlassen kann und möchte. Aber auch die Zeit des Lesens kommt dann irgendwann wieder. Also insofern den Druck
Larissa,
rausnehmen.
Du bist genau so, wie du bist, bist du richtig. Du musst dich mit niemandem vergleichen. Du bist genau so richtig. Vergleichen ist eine Pest. Niemand sollte sich überhaupt mit jemandem vergleichen.
Aber
man kann sich Vorbilder nehmen,
alle.
Natürlich.
Ja.
Ja, weil, ja, ich glaube, wer mit sich im Reinen ist, vergleicht sich nicht. Man kann zu manchen Menschen aufschauen oder sie bewundern. Aber vergleichen ist ja immer gleich eine eigene Bewertung. Dass man gleich sagt, ich müsste mehr machen. Ich müsste das auch so gut machen. Auf jeden Fall. Ja. Die Zahl ist auf jeden Fall interessant. Ja. Das Gleiche gilt ja auch für Kleidungsstücke. 4 von 10 Kleidungsstücken, die wir kaufen, werden nie oder nur selten getragen.
Das
4
ist sowieso irre.
Von 10. Genau. Ja. Ja, die Deutschen kaufen 60 Kleidungsstücke im Schnitt jedes Jahr.
Wahnsinn.
60. Finde ich sehr viel. Also ich bin weit unter dem Durchschnitt, glaube ich. Aber
ich auch.
Dass 4 von 10, die du kaufst, Pullover, Hose, was auch immer, nie getragen werden, das ist schon eine krass hohe Zahl.
Das hatte ich wirklich, glaube ich, in meinem ganzen Leben 2-mal, schätze ich, 2 oder 3-mal. Also ich erinnere mich an wenige Kleidungsstücke, wo es dann wirklich so war, dass ich erst dachte, das ist eine gute Idee und dann war es doch keine gute Idee. Und dann hatte ich sie erst noch ein paar Jahre im Schrank hängen, weil ich dachte, oh mein Gott, kannst ja nicht was kaufen und es dann nie anziehen und dann habe ich es doch irgendwann weggetan. Aber daraus sollte man lernen und das dann nicht nochmal tun, sondern sich wirklich nur Stücke kaufen, die man wirklich braucht. Ja, genau. Fast Fashion, ganz schlimm. Aber Fast Literature gibt es zum Glück nicht. Und auch wenn ihr einfach Bücher so kauft, dann unterstützt ihr ja den Buchhandel. Also insofern tut ihr damit was Gutes. Ich will es gar nicht verteufeln.
Ja.
Aber
die Gegenbewegung ist dazu Anti-Fast Fashion. Es hat mal eine Journalistin hat mal ein Experiment gemacht. Das war, glaube ich, für den Stern. Und da hieß es, so ist es, eine Woche nur 12 Kleidungsstücke zu tragen. Und dann denke ich, das ist doch kein Experiment. Habe ich gedacht, 12 Kleidungsstücke pro Woche, das ist doch, ich weiß jetzt nicht, ob da Unterwäsche mit dabei ist.
Ja, habe ich mich auch gerade gefragt.
Ja, aber Unterwäsche ist, glaube ich, was anderes. Das ist nicht so, ich zeige, was ich trage. Das ist ja einfach nur unten drunter. Aber ich finde 12 Kleidungsstücke pro Woche, als sei das so ein Extremexperiment, weißt du?
Ja.
Kurz vorm Exitus.
Ich habe gerade nur ein Kleid an, das ist dann ein Kleidungsstück. Super, ich schaffe das total gut. Sehr seltsam. Naja.
So, wir haben noch
Bücher. Ich wollte noch, bevor wir zu den Büchern kommen, eine Sache noch. Und zwar, dadurch, dass wir jetzt an Weihnachten keine Folge rausbringen, habe ich trotzdem was zum Hören für euch. Und zwar gibt es in der ARD Audiothek gerade eine Lesung mit Joachim Meyerhoff, die 82 Minuten lang ist. Also so ungefähr so lang, wie unsere Folgen auch immer sind. Und ich fand die total schön. Also wenn ihr Lust habt, der hat ja gerade sein 6. von 6 Büchern seiner Buchreihe rausgegeben. Und bei der ARD Audiothek könnt ihr da also einfach euch mal was vorlesen lassen.
Okay. Fand ich schön. Alle Toten fliegen hoch, heißt die, ne?
Ganz genau.
Diese sechsbändige Trilogie.
Autobiografische Reihe, genau, sehr schön geschrieben. Ich bin leider noch nicht durch damit. Ich habe noch nicht alle 6 Teile gelesen. Ja, fangen wir jetzt endlich mal an, über Bücher zu reden. Es tut mir leid, aber ich muss dir immer so viel erzählen, wenn wir uns immer nur alle 2 Wochen sprechen. Dann hat sich halt so viel angestaut und dann muss ich dir das halt erzählen.
Ja. Ich habe auch gerade schon gedacht, hast du die letzten 14 Tage vielleicht auf einer einsamen Insel verbracht? Nur du und ein Volleyball. Und 3 Bücher natürlich.
Ja. Ja,
ein Volleyball
so
und 3 Bücher.
Hat. Genau, oh Gott, stell dir vor, was ich dann alles erzählen würde. Also ich wollte heute eigentlich ein Buch vorstellen und ich habe mich schon total gefreut, dir das vorzustellen. Und dann habe ich gesehen, das gibt es nicht auf Deutsch. Und ich hatte es ausnahmsweise mal wieder auf Englisch gelesen. Und wir haben ja eigentlich darauf verständigt, dass wir nur Bücher vorstellen, die es auch auf Deutsch gibt. Und das ist leider nicht übersetzt worden. Insofern werde ich in der Nachlese kurz drüber erzählen, weil es blöderweise eines der besten Bücher ist, die ich dieses Jahr gelesen habe.
Es kommt also bald auf Deutsch. Deswegen, es kommt
sicherlich
irgendwann auf Deutsch.
Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber es ist gar nicht so neu. Insofern wundert mich das sehr, aber es ist ein tolles Buch. Also wie gesagt, Sankofa heißt es und ich erzähle in der Nachlese später ein bisschen was zumindest drüber, aber hier jetzt für unseren ersten Satz, also wir lesen ja immer die ersten Sätze unserer Bücher vor, die wir heute vorstellen wollen, habe ich ja, mir dann doch was anderes ausgedacht.
Und die Nachlese, müssen wir sagen, ist für alle Steady-Abonnenten,
ja, ne? genau.
Die uns mit ein paar Euro unterstützen, zu hören. Da quatschen wir dann locker auch nochmal. Also 10 Minuten wäre kurz, es sind schon mal 15, auch mal 20 Minuten.
Ja, genau, und manchmal auch noch ein bisschen Interviews und so, genau. Also, ich fange mal an mit meinem ersten Absatz, sage ich mal. Wenn ich die Augen schließe, sind wir alle noch am Leben und es wird offenbar, was die Götter von uns wollen. Die Mythen, die die Leute über uns erzählen, mögen ja mit jedem türkisblauen Tag vor Kona und mit den Haien anfangen. Aber ich weiß es besser. Unser Anfang war viel früher. Dein Anfang war viel früher.
Interessant. Und was war das vor Kona mit den Haien?
Kona. Was Kona heißt? Ist ein Ortsname.
Kona, ein Ort an einer
Kona,
Küste.
Genau, Kona, K-O-N-A, das ist nicht das Ort, nicht das Auto. Ich glaube, es gibt auch ein gleichnamiges Auto, aber es ist ein Ort auf Hawaii.
Auf Hawaii, okay. Genau. Interessant.
Jetzt fang du mal an.
Hat es was wohl mit Göttern zu tun?
Ja,
also ist das irgendwas mit Göttern?
Etwas untypisch für mich, aber ich erzähle gleich mehr.
Witzig. Mein erster Satz. Meine Mutter war eine Tasse Zucker. Man konnte sie jederzeit ausleihen.
Okay, du gewinnst. Was für ein cooler erster Satz.
Ja, der ist gut. Ne? Meine Mutter war eine Tasse Zucker.
Der
Man konnte
ist
sie
richtig
jederzeit
gut.
ausleihen.
Okay, auch sehr vielschichtig. Mhm. Aus welchem Buch? Erzähl, das musst du jetzt mal sagen.
Das Buch heißt, und ich habe es ein bisschen auch aus aktuellem Anlass jetzt gelesen, Gun Love. Das ist der englische Titel.
Das habe ich auch gelesen.
Ja, hast du es gelesen?
Das mit dem Krokodil vorne drauf, oder?
Richtig.
Ja,
das ist ein paar
ist
Jahre alt schon. Mhm. Aber ich hatte es die ganze Zeit liegen. Ich liebe ja die Autorin, von der ich auch schon mal Gebete für die Vermissten vorgestellt habe, was eines meiner Lieblingsbücher ist. Und ja, und das ist von Jennifer Clement, Gun Love. Und es ist die Geschichte von Pearl. Und da wir jetzt gerade in diesen Trump-Zeiten leben und Waffen natürlich noch allgegenwärtiger werden, und ist das Buch wirklich ein Buch für diese Zeit auch. Die Geschichte von Pearl, die mit ihrer Mutter am Rande eines Trailerparks im Norden von Florida neben einer Müllkippe lebt. Und zwar in einem Auto. Ja, in einem Auto, zwei Sitze vorne, hinten eine Rückbank, ein Ford Mercury. Und so wächst sie auf, seitdem sie ein Baby ist und ihre Mutter damals aus einem sehr wohlhabenden, gut situierten Haus geflüchtet ist. Keiner wusste, dass sie schwanger ist. Seitdem ist sie weg. Pearl, die Tochter, ist mittlerweile 14 Jahre alt. Und ich fand gerade diesen Anfang gar nicht so leicht, weil der Gedanke, dass man 14 Jahre lang nur in einem Auto mit allem drum und dran lebt, der ist mir so nahe gegangen. Der hat mich fast fertig gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es da am Ende ein reelles Vorbild, dass sie auf die Idee gebracht hat dazu? Ich weiß es nicht. Aber der Gedanke alleine macht mir Angst. So, eines Tages klopft auch eine Reporterin an ihr Auto und fragt sie, ob sie in dem Auto lebt. Pearl antwortet dann, man kommt schneller weg, wenn eine Katastrophe da oder wenn es eine Katastrophe gibt. Naja, das sagt meine Mutter immer. Der Beifahrersitz ist ihr Kinderzimmer sozusagen. Und Pastor Rex, das ist einer der Bewohner des Trailerparks, heißt es dann auch, klopfte jeden zweiten Abend an der Fahrerseite ans Fenster, weil er zu ihrer Mutter wollte. Pearl sagt, ich weiß nicht, wie oft ich es ihm sagen musste, dass er hinten klopfen sollte. Pastor Rex, das ist mein Zimmer, klopfen Sie hinten. Ihre restliche Familie kennt sie natürlich auch nicht. Und ja, das wird sie vermutlich auch nie. Ihre Mutter sagt dann immer nur, Erinnerung ist der einzige Ersatz für Liebe. Erinnerung ist der einzige Ersatz für die Liebe. Mhm. Wir sind hier in einem Amerika, das voller Waffen ist, überall Waffen um sie herum. Hier wachsen Kinder mit Waffen statt mit Haustieren auf. Irgendeiner übt immer Schießen. Mal wird in den Fluss geschossen, mal auf Polizisten, mal auf Alligatoren. Und sonntags sitzt man dann mit so geschulterter Schrotflinte im Gottesdienst. Die beiden, sie und Mutter, sind schon auch so ein Team, die im Auto dann so ihr kleines Universum haben, die wichtigsten Dinge in Plastiktüten verpackt, die im Fußraum zum Beispiel liegen. Sie sprechen dann auch über Musik. Das ist auch eine ganz große Nähe dann oft, bei weitem nicht immer. Und dann kommt aber eines Tages taucht ein Mann auf, Eli, dem ihre Mutter verfällt. Und ab dem Moment entwickelt sich dann diese Story. Ein Mann, von dem Pearl sagt, Eli trug selbst mitten in der Nacht einen Hut. In Elis Welt brannte der Mond heißer als die Sonne. Jennifer Clement ist eine irre Autorin, finde ich, mit einer wunderbaren, lebendigen, bildreichen Sprache, so wie ich es ja mag. Und es ist auch wirklich auch herrlich, wie sie die Figuren zeichnet. Man spürt auch quasi die Enge dieses Autos, wenn die Mutter manchmal ihre Füße auf das Armaturenbrett legt und sich die Nägel lackiert. Und dann heißt es hier, die Farbe hieß Meet Me on the Star Ferry. Sie kaufte ihre Nagellack nach dem Namen auf dem Flaschenboden. Ihre hießen Melon of Troy, Surfing for Boys oder 20 Candles on My Cake. Es ist auf jeden Fall auch eine große Herausforderung, mit einer Mutter aufzuwachsen, die sagt, Unglück ist immer noch besser als gar kein Glück. Wir lernen dann noch einige Bewohner dieses Trailerparks kennen, wie zum Beispiel Sergeant Bob, der sich 7 Patronen auf den Rücken hat tätowieren lassen mit den Namen seiner 7 gefallenen Freunde aus Afghanistan damals. Es ist eines dieser Bücher, das man so gerne liest, von dem man jede Seite gerne liest, weil die Sprache und die Beschreibung auch so außergewöhnlich gut sind und das durchgehend. Sehr anrührend, auch ein bisschen erschreckend. Und zum Mitfiebern. Gun Love von Jennifer Clement.
Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe es in der Tat 2020 gelesen und mochte es auch sehr. Und es erinnert mich ein bisschen an Demon Copperhead von Barbara Kingsolver. Also ähnliche Geschichte, ähnliche Schreibart eigentlich auch. Also ich glaube, wem Barbara Kingsolvers Buch gefiel, dem gefällt Gun Love auf jeden Fall auch. Ich fand das Cover ganz schrecklich.
Ja, von Gun Love, ne?
Ja.
Das ist ein Krokodil, ja. Fast schon ein bisschen grafisch, aber es ist fast ein Foto eigentlich. Und dieses Krokodil reißt das Maul so in den Himmel so weit auf und es kommen lauter Patronen raus oder fallen rein. Ich weiß es nicht. Es sind vielleicht die Patronen, auf die, weil es auf das Krokodil geschossen wurde so mehrfach und diese Patronen haben sich vielleicht alle in diesem Leib alle versammelt und dann stößt dieses Krokodil die Patronen auf. Reine Spekulation.
Es sieht aus wie so ein schlechtes Tattoo eigentlich, oder?
Findest du?
Ich finde, dann finde ich es oder sowas. Dann findest du es wieder cool.
Na, als Tattoo finde ich es noch, als ein ganz gutes Tattoo, fände ich, wäre das noch, weil vom Bild her. Aber ja, Gun Love ist auf jeden Fall echt eine krasse, auch sehr süße, dann teilweise auch ganz zarte Geschichte. So ist es nicht. Ich habe es richtig, richtig gerne gelesen.
Dann haben wir heute einen leichten Amerika-Schwerpunkt, scheint mir. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt.
Ja. Hat auch 245 Seiten. Ich glaube, Demon Copperhead ist ein bisschen dicker, ne?
Das ist sehr viel dicker, ja.
Ja, und das hat also 245 Seiten. Ich finde, das ist auch eine exzellente Länge für Bücher.
Ja,
das stimmt. Ich finde, das ist die perfekte Länge für Bücher, weil man da auch eine Chance hat. Man liest nicht zu kurz, ja, aber man kann dann auch irgendwann zu einem neuen Buch übergehen. Und 250 Seiten finde ich super. Ich fand auch geil, dass Aische, die Buchhändlerin aus Hamburg letztes Mal, dass sie gesagt hat, ich liebe kurze Bücher. Ja, und ich wusste, was sie meint. So, Larissa, was hast du?
Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt, das hat einen sehr komischen Namen, Haie in Zeiten von Erlösern.
Ja, aber ein super Titel.
Ja, super Titel. Aber ich glaube, ich hätte dieses Buch wirklich niemals selber zur Hand genommen. Also das hat mich irgendwie, also Erlöser, geschrieben von Kawhi Strong Washburn, hat den Penn Hemingway Award gewonnen. Und das ist eben eines der Bücher, das mir die nette Buchhändlerin in der Buchhandlung, die direkt im Rathaus in München am Marienplatz drin ist, in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, nehmen Sie das mal mit.
Okay.
Und ich habe das gelesen, meine Mutter hat es auch gelesen, die fand es doof, ich fand es super. Und zwar fängt es 1996 an. Malia ist die Mutter, sie erzählt also diese Geschichte erstmal und ihre Kinder sind Nainoa, Dean und Kawi. Also sie hat 2 Söhne, eine Tochter. Und erzählt wird dann auch abwechselnd aus der Sicht dieser Figuren und auch die Sprache ändert sich je nach Protagonist. Das fand ich echt total interessant, weil natürlich dann die 13-Jährige anders redet insofern, also ist es dann auch anders geschrieben als die Mutter, ja. Aber es bleibt immer übersichtlich. Also man hat nicht das Problem, dass man irgendwie durcheinander kommt. Zum Beispiel wird da geschrieben, Haole Arschlöcher, so würde Dean es ausdrücken, wenn er hier wäre. Er hat immer schon die einheimische Sicht auf die Weißen übernommen. Hoffnungslos ignorant, plump, dreckig und so sehr ich mich auch bemühe, nicht in diesem Klischee zu denken, springt es mich doch manchmal einfach an. Das ist also der eine Stil. Oder da gibt es noch einen anderen Absatz. Er saß da, Kopf über der Juke, also Ukulele, hörte aber sofort auf, als ich reinkam. Ich so, du kannst ruhig weiterspielen, aber es gibt gleich Essen. Und er sagte, er sei sowieso fertig und saß dann da, halb über seine Juke gebeugt und ich hatte die Hand an der Türklinke und dachte, warum ist es jetzt jedes Mal, wenn ich in diesem Haus was sage, als hätte mich jemand dabei erwischt, wie ich meinen Cousin küsse. Also Dean ist eine Sportskanone, Cowie ist die einzige Tochter. Sie steht so ein bisschen im Schatten ihrer Brüder. Und Nainoa ist so ein Überflieger. Also der ist super in der Schule. Und der hat offensichtlich, und das sage ich jetzt mit größter Vorsicht, auch überirdische Fähigkeiten. Also es scheint zumindest so zu sein. Faszinierend ist an dem Roman, dass wir ein wenig diese hawaiianische Kultur kennenlernen. Die Verbundenheit zur Natur, zur Göttin Pele, aber auch die Zerstörung oder Überlagerung dieser uralten Kultur durch eben diese amerikanischen Siedler, die irgendwann auf diese Inseln gekommen sind und gesagt haben, das ist jetzt unsers. Es geht also nicht um das Hawaii, das wir so als tropisches Paradies aus Dokumentationen kennen, sondern es geht um eine Familie, die wirklich kämpfen muss, um eben inmitten dieser fantastischen Landschaft überhaupt zu überleben. Die Eltern schuften, damit es ihren Kindern besser geht. Und besser heißt dann Universität und Festland, weit weg von der Heimat. Also die sollen weg von Hawaii, weil sie eigentlich auf Hawaii keine Chancen haben. Und dann ist eben die Frage, ist es wirklich besser, auf dem Festland zu sein? Oder brauchen die Kinder nicht eigentlich doch ihre Wurzeln, dieses Hawaii, in dem sie aufgewachsen sind? Es ist also ein sehr tiefgründiges Buch über Heimat und Armut, über Kolonialisierung, ja, und Spiritualität, wo ich immer so ein bisschen Problem damit habe. Aber das ist in diesem Buch, finde ich, immer so hart an der Grenze, so dass es für mich noch okay war. Und über die starken Bande der Familie und den Verlust der eigenen Identität. Also endlich mal ein Buch, das irgendwie ganz anders ist. Ich habe ja, wir haben schon oft drüber gesprochen dieses Jahr, ich habe zu viele Bücher gelesen, die gleich waren von der Story her. Und ich habe mich wahnsinnig, ich fand es sehr erfrischend, jetzt mal so was ganz anderes zu lesen über eine ganz andere Region. Und ich war schon zweimal auf Hawaii und konnte vieles sehr gut nachvollziehen, weil du weißt, wie ich aussehe. Ich bin in Hawaii teilweise für eine Einheimische durchgegangen.
Ja, natürlich, klar.
Und ich war damals mit meinem blonden, blauäugigen Freund dort, der nicht als Einheimische durchgegangen ist. Und das Lustige war, dass wir in Supermärkten halt unterschiedliche Preise zahlen mussten. Also wenn ich an die Kasse ging, habe ich den Einheimischen Rabatt bekommen. Und wenn er an die Kasse ging, hat er die Touri-Preise bekommen, die um einiges höher waren. Und das war dann immer sehr lustig. Und ich fand diese Inseln einfach echt faszinierend. Witzig. Und toll. Und klar, also dieser Tourismus, der eigentlich kaum vereinbar ist mit der Spiritualität dieser Inseln, das zu thematisieren, fand ich echt toll. Also von mir absolut ein Tipp. Aber wie gesagt, man muss es mögen. Meine Mutter mochte es nicht. Haie in Zeiten von Erlösern von Kawai Strong Washburn.
Es ist ein Buch, das man aber mögen möchte, weil der Titel so cool ist. Haie in Zeiten von Erlösern. Ich finde es super.
Der war super. Im Original, übrigens, soll ich ihn kurz mal suchen, der war nämlich da genauso. Und das hat mich nämlich dann echt gewundert, dass man bei dem relativ, ich finde es einen sehr sperrigen Titel, aber wenn du sagst, dass er dich anspricht, also ich fand ja das Cover sehr schön, das muss ich schon sagen, aber
ja. Ich komme. Ist auch ein High, ne? Ein High in Action.
Oh, in Italienisch heißt der auch so übrigens, sehe ich gerade. Sharks in the Time of Saviors. Er heißt im Englischen genauso, im Italienischen auch.
Ja, muss man auch so. Einen solchen Titel musst du beibehalten. Ja.
Sagen dann eigentlich die Autoren, das müssen wir mal jemanden von einem Verlag fragen, es würde mich interessieren, ob die Autoren Mitspracherecht haben, wie ihre Titel in anderen Ländern sind. Vielleicht sagen manche, sie wollen das auf keinen Fall geändert haben.
Kann schon sein. Wenn du ein namhafter Autor bist, dann hast du vielleicht das Recht. Ansonsten wird man dir sagen, wenn in Italien der und der Titel aus irgendwelchen Gründen besser funktioniert als der, den du möchtest, lässt man sich vielleicht überzeugen, vielleicht auch nicht.
Ja, stimmt.
Noch ein Satz.
So, ich habe auch einen schönen Satz dabei.
Erzähl.
Und dieser Satz, hast du auch einen dabei?
Nein.
Okay, mein Satz lautet: Sie wissen längst, dass Arbeit nicht mehr der Feind der Freizeit ist, sondern eine Verteidigungsstrategie gegen den Dauerzugriff der Kinder. Vom Urlaub werden sie sich in ihren Jobs erholen.
Da ist sehr viel Wahres dran.
Sie wissen längst, dass Arbeit nicht mehr der Feind der Freizeit ist, sondern Arbeit ist eben eine Verteidigungsstrategie gegen den Dauerzugriff der Kinder. Vom Urlaub werden sie sich dann in ihren Jobs erholen. Das ist ein Satz von Julie C. aus dem Buch Neujahr. Da geht's um Henning, der macht mit seiner Familie zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub auf Lanzarote. So richtig erholsam ist es nicht. Mit den Kindern, die sind 2 und 4. Nein, es ist fast noch schlimmer als der Alltag. Ja, der es sehr schwer macht, sich noch als Paar wahrzunehmen. Und ihm geht's ganz schlecht. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs, gleich auch am Anfang, so ein bisschen ins Gelände, in die hohen Berge. Und er hat das Gefühl, kaum noch atmen zu können. Und es ist immer von S die Rede. Etwas, das ihn bewohnt. Ja, ein Tier, ein Parasit, ein Alien, ja, das demnächst seine Bauchdecke durchstoßen wird. In früheren Zeiten hätte man Henning exorziert, hieß es dann hier noch. Er fährt also ins Gebirge und kommt dann an ein Haus, das ihm irgendwie bekannt vorkommt. Und dann holt ihn nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit ein. Ja, und eine schöne Personenbeschreibung auch noch, übrigens ist er auch in Neujahr dabei. Luna, seine jüngere Schwester, hatte eine Stimme, die jede Begegnung in eine Filmszene verwandelt. Auch fand ich sehr schön. Das ist halt Julie C. Julie C. schreibt halt ganz, ganz viele solcher Sätze. Ich mag sie ja sehr. Sind nicht alle in diesem Podcast große Fans von Julie C.? Ich bin einer.
Okay. Jetzt hast du mich geoutet.
Aber du hattest dich, glaube ich, selber schon mal geoutet.
Ja, das kann sein. Ich stehe dazu.
Weil ich.
Ich merke gerade, ich brauche echt ein besseres System mit diesen schönen Sätzen, dass ich mir die irgendwie dann notiere oder aufschreibe oder fotografiere oder sowas vielleicht. Oder beim Kindle geht es ja ganz einfach. Da muss man es nur mit dem Finger so anstreichen, dann geht das. Aber ich vergesse die dann immer irgendwie wieder rauszukramen. Das ist gar nicht so einfach. Man liest zu viel.
Ja, die machen Freude. Über einen Satz taucht man plötzlich wieder so ein in so ein Buch und Dinge werden wachgerufen. Und ohne diesen einen Satz wäre es nie so weit gekommen. Das ist jetzt eigentlich so ganz schön.
Ich nehme mir vor, wieder mehr gute Sätze mitzubringen und ich nehme mir auch vor, oder ich arbeite gerade daran, sagen wir es so, auch mein Gedicht mitzubringen. Das ist aber gar nicht so leicht, weil man ja sagen muss, man muss auch die Rechte dafür haben. Und in dem Fall wäre zwar das Gedicht gemeinfrei, das hat uns eine Hörerin empfohlen, Bettina, aber die Übersetzung ist von 2010. Und deswegen habe ich jetzt den Übersetzer angeschrieben, ob wir seine Übersetzung vorlesen dürfen. Und ich bin sehr zuversichtlich, weil das, die Übersetzung auch im Internet zu finden ist. Und ich denke, wenn er das nicht wollte, hätte er das nicht veröffentlicht. Also insofern, mal gucken. Also ich arbeite dran. Vor gut 20 Jahren ist er mit Maria im Schmeckt's nicht bekannt geworden. Vorher war er beim SZ-Magazin als Journalist. Dann ging es immer mehr hin zum literarischen Schreiben. Und man kennt vielleicht auch das Pubertier oder die Kolumne Mein Leben als Mensch, die man zum Beispiel auch als Podcast hören kann, verlinke ich dann auch. Und ich finde es irre, dass du das seit so langer Zeit regelmäßig machst und dass dir immer noch was einfällt. Das nur mal so. Also herzlich willkommen, Jan Weiler. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Und weißt du, was das Geheimnis hinter dieser Kolumne ist? Der Jan hat garantiert einen Ghostwriter, der das für ihn schreibt.
Was heißt einen? Ich habe einen ganzen Keller voller sehr schlecht bezahlter kleiner Menschen, die da sitzen. Und ich gehe einmal am Tag runter und dann bekommen die ein Weißwurstfrühstück oder eine Pommes. Also eine für alle. Und dann schuften die da vor sich hin. Ja.
Jetzt ist es raus. Wir haben es uns immer schon gedacht. Ja. Unglaublich. Ja. Vielleicht haben diese kleinen Dinger da im Keller auch dein neues Buch geschrieben. Wer weiß das schon? Das neue Buch heißt Munk. Und es beginnt damit, dass ein Mann Anfang 50 auf einer Rolltreppe in einem Schweizer Kaufhaus einen Herzinfarkt bekommt. Und in der darauffolgenden Reha lässt er dann seine Beziehungen Revue passieren, um zu sehen, welche denn von diesen Beziehungen sein Herz derart geschwächt hat. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Ich fand ja den Namen Munk von Anfang an toll und habe mich dann die ganze Zeit gefragt, war das schon von Anfang an für dich der Name oder hat diese Figur beim Schreiben ihren Namen manchmal gewechselt? Wie ist das bei dir?
Larissa, weißt du, wer noch Peter Munk heißt?
Jetzt
der Name ist schon mal aufgetaucht.
Erzähl.
Weißt du es?
Nein, ich weiß es nicht.
Aber Jan weiß es natürlich. Und das ist Absicht, oder?
Ja, klar ist das Absicht. Peter Munk ist auch der Name der Hauptfigur in dem Märchen Das kalte Herz von Wilhelm Hauff.
Okay.
Der Kohlenmunk Peter. Und sowohl Das kalte Herz als auch mein Munk spielen im Schwarzwald. Das ist natürlich Absicht. Es geht um Probleme mit dem Herz bei beiden Peter Munks.
Was spielt denn eigentlich, was ist denn so spannend? Also ich sitze jetzt mit euch beiden hier und dann muss ich diese Frage stellen. Was ist denn eigentlich spannend an Männern um die 50?
Nichts.
Männer um die 50 kannst du total vergessen.
Aber sie scheinen dich ja zu interessieren, weil du den Marquisenmann habe ich sehr geliebt zum Beispiel, der war ja in einem ähnlichen Alter, oder?
Nee, der ist jünger.
Echt? Der wirkte älter.
Ja, Das denkt man immer, aber ja. der Ronald Papen ist in der Binnenhandlung, ist der 35.
Oh,
ne? Okay. Ich sag mal, also die, Kim ist ja 15, ja. als sie zu ihm kommt. Und es wird erzählt, dass er und die Frau, die haben das Kind ja mit 20 schon bekommen.
Ja, das ist ganz
und
schön.
Haben sich dann getrennt. Und er ist seit 15 Jahren unterwegs, um diese Dinger zu verkaufen. Also der ist in der Binnenhandlung, ist der 35.
Okay, ich bin nicht gut in Mathe, merke ich.
Nee, das ist nicht so ein Problem, weil man vergisst das leicht, weil die Rahmenhandlung 17 Jahre später spielt. Und da ist er natürlich 52.
Mhm.
Aber in der Haupthandlung ist er 35.
Und bei Munk, der Schlüssel zu einem kranken Herzen, sagt ja der Therapeut da in diesem Luxusresort da im Schwarzwald, dass er sich so zurückgezogen hat, steckt ja in einer unsortierten Seele. Und deshalb räumt er jetzt ja sein Herz auf. Und es sind 13 Frauen, ganz schön viele.
Eigentlich sind es 14, aber er vergisst ja eine.
Also 14. Und der beschäftigt sich natürlich jetzt zum allerersten Mal mit seinem Innenleben. Und das tun wir ja meistens nur, wenn es uns schlecht geht. Bist du da weiter als die meisten Männer, Jan?
Nee, das ist ja das Lustige. Das trifft deswegen auf so große Resonanz, also auch bei Männern, weil Männer nun mal eben diese Reflexion normalerweise verweigern. Bis zu einem gewissen Punkt, nämlich wenn sie einen Unfall haben oder einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder einen Magendurchbruch oder sonst irgendwas.
Oder depressive Verstimmungen, auch das.
Ja, oder Burnout, diese ganzen Sachen. Die Männer müssen erst immer mühsam vom Schicksal dazu gezwungen werden, irgendwas zu reflektieren. Und dann machen sie es manchmal auch schon wieder zu doll.
Hast du es denn auch schon gemacht bei dir?
Na, in unserem Alter haben das die meisten schon gemacht, glaube ich. Also man kommt ja ohne gar nicht aus. Schon deswegen, weil man ja ständig von allen anderen pathologisiert wird. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo, also das kennt ihr doch bestimmt, es geht ja keine Beziehung auseinander, ohne dass irgendein Mensch, der gar nichts mit den Leuten zu tun hat, dann hinterher sagt, ja, das war ja auch toxisch. Und dann sind die Männer, die dann sagen, ja, der hat ja aber auch Narzissmusstörung. Und bei den Frauen heißt es dann mal, ja, die hat ja auch Borderline und so. Ne? Es ist, heute ist man unheimlich intensiv so Pathologisierungen ausgesetzt. Ne? Da heißt es nicht, der ist halt so, sondern, naja, aber der hat ja auch und so. Und dadurch werden wir ganz häufig dazu angeleitet oder eben regelrecht dazu gezwungen, das dann anzunehmen oder uns damit zu beschäftigen.
Aber es heißt ja in dem Buch, dass wir durch unsere Beziehungen gemacht werden oder zu dem werden, was wir dann sind. Siehst du das wirklich so?
Ja, klar. Ja? Aber das bezieht sich ja, der Arzt lässt das ja offen, der Therapeut in dem Buch. Der sagt ja nur, analysieren Sie mal Ihre Beziehung mit anderen Menschen. Das können ja auch berufliche sein oder verwandtschaftliche oder aus der Ausbildung. Und er bezieht das auf die Frauen. Der Munk ist auch so eine typisch männliche Sicht, wenn man zu einem Mann sagt, analysier mal deine Beziehungen, dann fängt er sofort über alle Frauen nachzudenken, mit denen er mal geschlafen hat. Das ist ihm, der ist da halt eben wie die meisten Männer auch. Der ist halt da so ein bisschen, ja, borniert will ich nicht sagen, aber ein bisschen simpel.
Ich bin schon sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich habe es mir gleich am Samstag, als ich erfahren habe, dass wir zusammen reden werden, habe ich es mir besorgt und bin jetzt aber erst bei Prozent 83, wie man es ja beim Ihnen immer sieht. Also insofern, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Nicht zu viel verraten, bitte.
Da fehlt der überraschende Schluss.
Das stand schon im Teasertext drin, dass da noch ein Schluss kommt.
Auf jeden Fall. Okay, Larissa, aber was du bis dahin mitbekommen hast, ist, glaube ich, die Anzahl der Herzschläge, die er bis zu seinem Herzinfarkt gehabt hat.
Ja, das war irgendwie Millionen, Milliarden. Ich habe sie mir nicht gemerkt, muss ich gestehen, ja.
Wie viel waren es? Es waren Milliarden. Es waren, glaube ich, 1,8 Milliarden, so ungefähr.
Ja, faszinierend, ne?
1,8 Millionen Schläge. Mhm. Na klar, man muss es nur logisch einfach mal durchrechnen. Ne? Hast du das gemacht? Es ist eine Zahl, die geisterte sowieso in medizinischer Literatur.
Ich habe es einfach nachgezählt.
Du hast wirklich nachgezählt.
Ich habe innen drin nachgesehen, da ist so ein Zähler.
wie eine Heizung.
Nein, das kann man einfach hochrechnen. Also man kann ja googeln, wie oft schlägt das Herz am Tag und dann kann man es relativ leicht ausrechnen. Es sind irgendwie in einem einigermaßen durchschnittlich verlebten Leben kommt man so auf 3,5 Milliarden Herzschläge.
Wahnsinn.
Er hat noch ein bisschen, auf jeden Fall, der Munk. Er hat ja noch ein bisschen.
Du, Jan, bevor wir zu deinem Buchtipp kommen, auf den wir schon sehr gespannt sind, du hast ihn uns aber gerade schon im Bild verraten, muss ich dir noch was sagen. Und ja, zwar,
jetzt kommt's.
Wir beide sind schon mal zusammen Fahrrad gefahren. Und zwar, da warst du noch nicht Bestseller-Autor Jan Weiler, sondern da warst du damals einfach der Mann oder Freund, weiß ich nicht genau, meiner damaligen Kollegin, weil wir beide beim Radio gearbeitet hatten. Und dann sind wir mal zusammen, aus welchen Gründen auch immer, nach Polen gefahren. Und es war erst ein bisschen awkward, weil wir uns nicht kannten und uns nicht viel zu erzählen hatten. Aber dann wurde es ganz nett eigentlich. Also insofern wollte ich hier nochmal sagen, vor ungefähr 25 Jahren sind wir beide mal mit dem Fahrrad mit deiner damaligen Freundin Frau, nach, wart ihr schon verheiratet? Polen? Ja, also in die Richtung auf jeden Fall. Oder Heimstetten oder irgendwas Richtung Osten rausgefahren.
Was haben wir denn da gemacht?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin zu meinen Eltern gefahren, die in Poing leben. Und wir haben uns irgendwo auf Höhe des Backspielhauses damals durch Zufall getroffen und sind dann den gleichen Weg gefahren.
Und Larissa, warum erinnerst du dich noch an ihn? Er war ja einfach nur der Mann von.
Er war der Mann von, genau. Aber das Lustige war natürlich, dass du ein paar Jahre später, ich weiß jetzt nicht, wann Maria im Schmeckt's nicht war, Anfang der 2000er oder so, das muss dann 3, 4, 5 Jahre später gewesen sein. Und dann habe ich dann eben Interviews gesehen, da wurdest du ja ganz schön durch die Presse gereicht. Da habe ich mir gedacht, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Und dann war klar, dann war er nicht mehr der Mann von, sondern...
Okay, also ich grüße sie von dir.
Mein Fahrradbuddy.
Ja, genau, sehr lustig. So, und jetzt musst du uns aber zeigen, was für ein Buch hast du uns mitgebracht? Welchen Tipp hast du für unsere Hörerinnen und Hörer?
Es ist ein insofern leicht zugängliches Buch, als es eine Graphic Novel ist.
Genau.
Und es erzählt aber keinen Roman, sondern eine Biografie, nämlich die von Nick Cave. Das Buch ist von Reinhard Kleist im Carlsen Verlag erschienen. Und ich mag das sehr. Es ist allerdings, richtet sich eher an Leute, die Nick Cave kennen und mit dem was anfangen können. Das ist jetzt für Leute, die jetzt sagen, ach Mensch, ich will mal wissen, wie der so ist, ist es ein bisschen schwer zugänglich, weil es auch immer ein bisschen schwankt zwischen richtig biografischer Erzählung, wo kommt der her, aus Australien, wie hat er seinen Weg gemacht über die erste Band, Birthday Party und wie ist er dann nach Berlin gekommen und was und so. Das sind so diese biografischen Dinge, sehr liebevoll gezeichnet, aber manchmal schwenkt das auch so aus, zum Teil in Interpretationen von Liedern oder in fast so Traumszenen, und das ist alles irrsinnig gut gezeichnet. Reinhard Kleist ist echt ein fantastischer Grafiker und Illustrator. Der hat auch schon Bücher gemacht über Johnny Cash und Elvis und David Bowie und so. Und dieses über Nick Cave gefällt mir besonders gut, weil ich Nick Cave so gern mag.
Guck mal, ich habe Nick Cave ja vor einem Jahr erst entdeckt und damit auch Reinhard Kleist. Ich bin auch ganz begeistert von dieser Graphic Novel. Und natürlich, während ich in Berlin im Konzert war, warst du ja natürlich neulich in München im Konzert, gell?
Nein, war ich nicht, weil ich selber auftreten musste.
Nein. Oh. Ja, und das soll so toll gewesen sein, alle schwärmen von diesen Konzerten, die ihr da gerade gesehen
habt. Also ich habe ihn schon live gesehen und das lohnt sich wirklich. Ich fand ein bisschen komisch, dass der jetzt auf der Tournee, was ich mir herzlich gönne, in den ganz riesigen Venues ist, ne? So Olympiahalle und Uber, Mercedes, McDonald's, Esprit Arena Halle.
Zweimal hintereinander, genau.
Und das ist ein bisschen merkwürdig, weil man ihn ja doch immer noch so als Indie-Star und als Subkultur wahrnimmt, aber er natürlich inzwischen einfach riesengroß ist und ich nicht so genau weiß, ob ich den in so einer Riesenhalle würde sehen wollen. Aber ich gönn's ihm.
Ich sage jetzt mal nichts, aber es könnte sein, dass Reinhard Kleist und eine David Bowie Graphic Novel in diesem Podcast heute noch einmal auftauchen.
Ach nee.
Du, das sind alles Zeichen. Wir müssen Reinhard Kleist wirklich einfach einladen und mit ihm sprechen.
Ja, der ist bestimmt, interessant.
Ja, Reinhard Kleist ist ein ganz toller Typ und er erzählt ja auch sehr schön, wie er damals überhaupt Nick Cave davon überzeugen musste, das machen zu dürfen.
Ach, der musste den fragen? Der musste den fragen?
Er musste ihn fragen, ja. Er braucht auch irgendwie seinen Support, seine Unterstützung. Er hat ihn auf jeden Fall gefragt und hat ihn dann auch von diesem Konzept, man hat dann so hin und her gemailt irgendwann und hat ihn dann davon auch überzeugt. Und diese Idee, das Ganze oft so ein bisschen ins Legendenhafte auch zu ziehen und auch gar nicht bei der Wahrheit zu bleiben, sondern ein bisschen zu fantasieren, was hätte sein können, wie es vielleicht war. Das gefiel Nick Cave besonders. Und dieser Vorschlag, Entschuldigung, kam von Nick Cave selber, das so zu machen. Und das fand Rainer Kleist auch total klasse, diese Idee. Das hat er nämlich mal erzählt. Und toller Typ auf jeden Fall. Und und ich habe Nick Cave, wie gesagt, erst übrigens über Reinhard Kleist entdeckt, weil Reinhard Kleist, auf den wurde ich aufmerksam, als er David Bowie gemacht hat vor 2 Jahren, diese Ziggy Stardust jetzt.
Ja, ja, ist auch schön.
Und daraufhin habe ich ihn kennengelernt und habe gesehen, was hat er noch gemacht. Ach, guck mal, dann hat er diese Nick Cave Graphic Novel. Und das fand ich interessant. Und dann habe ich angefangen, die Musik zu hören. Ich höre den erst seit 1,5, 2 Jahren. Und bin aber ganz begeistert, weil es einfach so viel zu entdecken gibt an seiner Musik. Und
ja, ich höre
wahnsinnig schöne Songs auch.
Seit vielen, seit 30 Jahren oder 35. Was ja auch schrecklich, weil dann merkt man auch, dass man älter wird. Ne? Wenn man sagt, man hört irgendwas schon seit 35 Jahren, nickt nicht so frech da unten.
Es geht uns allen so. Ich fühle mich wiedererkannt.
Da merkt man dann so, man wird selber auch offenbar älter, weil es einem nicht neu ist. Ja.
Liest du denn generell gerne Graphic Novels?
Eigentlich gar nicht so. Also ich bin nicht so ein riesen Graphic Novel Fan, aber gar nicht, weil ich es nicht mögen würde, sondern weil sich das nicht ergibt. Ich lese sowieso wahnsinnig wenig.
Du schreibst ja auch so viel.
Ja, also. Ja, das bisschen, was ich lese, schreibe ich mir selbst.
Sehr praktisch.
Nein, das hängt einfach damit zusammen, dass ich brauche wahnsinnig lange für ein Buch.
Okay.
Weil ich erstens redigiere ich die ganze Zeit, was ich lese. Also ich kann mich dabei nicht so gut entspannen. Und zweitens nehme ich mir dafür so wenig Zeit. Ich kann nicht gut lesen, wenn ich im Bett liege, weil ich dann sofort einschlafe beim Lesen. Und dann bleibt mir immer nur der Urlaub, um mal richtig zu lesen. Ich schaffe tatsächlich im Jahr maximal 5 oder 6 Romane, mehr nicht. Weil ich es einfach, ich kriege das nicht hin.
Man kann sich auch nicht permanent in andere Welten wieder reinflüchten, weil man selber auch in seiner bleiben muss, ne?
Ja, ja, ich muss ja auch nun dauernd arbeiten.
Ja.
Ich dachte, das machen die im Keller?
Ja, aber die müssen beaufsichtigt werden. Und dann muss man runter und dann muss man mit denen schimpfen und dann muss man 2, 3 an die Luft setzen und dann neu einstellen, Bewerbungsgespräche.
Verstehe.
Jetzt kommen in meinen Keller immer mehr Frauen rein, weil die gesagt haben, deine Literatur muss weiblicher werden. Und jetzt habe ich die eingestellt und das ist ein... Es sind im Moment 12. Die sind da unten auf 8 Quadratmeter, sitzen die in meinem Kellerabteil und schuften da halt. Nee, die müssen ihre Rechner von zu Hause mitbringen, für sowas habe ich keine und so. Und ich muss gleich auch wieder runtergehen.
Ich sage jetzt nicht, das ist wie im BR.
Wie im BR. Der Mann hat eine blühende Fantasie, das ist schon fast Cave-esque.
Oh, auch schön.
Und dann an dieser Stelle möchte ich natürlich den Tipp noch loswerden. Und ich frage mich gerade, ob Jan dieses Buch auch hat. Es gibt ja zu dieser Graphic Novel noch ein Artbook. Hast du das?
Nee, das habe ich nicht.
Und dieses Artbook,
ja, das ist schön,
ist wirklich, da sind nur großformatige, das habe ich dir auch gezeigt, Larissa, neulich, ne? Da sind nur so großformatige Bilder drin, die sehr bunt sind. Die sind sowas von irre. Es bringt so einen Spaß, auch als Nick Cave-Fan, einfach da mal so durchzublättern. Und das macht wirklich große, große Freude. Und Jan, wenn deine Familie jetzt gerade zuhört, dann gibt es da ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Habe ich mir auch gerade gedacht.
Und Nick Cave ist ja jetzt gerade so wieder ein bisschen extrem in, weil er auf Tour war. Und das waren besondere Konzerte, die wirklich von allen wirklich begeistert aufgenommen wurden, auch in der Presse, glaube ich, ganz gut abgefeiert wurden. Und er hat eben ein neues Album nach ein paar Jahren. Deswegen ist gerade mal wieder so Nick Cave-Zeit.
Ja, was auch schön ist. Ich mag die Platte.
Die ist super schön, oder?
Ja.
Also ist ja ganz, ganz schön. Januar, toll. Ja. Der Cave. Dann vielen, vielen Dank dafür.
Keine Ursache.
Dir eine frohe Vorweihnachtszeit. Ist ja jetzt bald schon soweit.
Habt's gut.
Gibt's denn ein Buch, was du gerne mal verschenkst? Also hast du so ein Klassikerbuch, was du mal regelmäßig verschenkst?
Nee, das habe ich nicht.
Nur deinen eigenen.
Das finde ich, nee, das erst recht nicht.
Nee, das nicht, ne?
Nein, ich, Also das wirst du nie erleben, dass ich, also es gibt ja so Menschen, dann sind die zum Essen irgendwo bei fremden Leuten eingeladen und bringen ihr eigenes Buch mit.
Nein.
Das finde ich so cringe. Das würde ich im Leben nicht machen, anderen Leuten mein Zeug aufdrängen. Aber ich habe auch kein anderes, das ich regelmäßig verschenke. Das finde ich auch ein bisschen albern, weil dann würde man ja sagen, dieses Buch passt für jeden. Mhm. Ne? Spricht nicht sehr fürs Buch. Also sind das hinter dir eigentlich echte Bücher oder
nein,
ist das.
Nee, ne?
Guck. Alter, aber das ist. Gedacht. Aber ich finde es
aber. Ist das ein Duschvorhang?
Bist du in der Dusche? So ähnlich, ja. Chrissy hat mich auch schon da drüben, weil schau hier, ich hätte es vielleicht mal bügeln sollen. Hier ist noch so eine komische Falte.
Ja, Larissa hat einen wunderbaren Hintergrund, also wirklich so gedruckte Bücher auf echt so ein Plastik. Folie.
Ja, und, made in China.
Und genau, und der Tag, an dem wir aufgezeichnet haben, war ich witzigerweise dann am Abend bei dir und habe das auch live dann gleich gesehen und dachte, okay, krass, das sah auf Video relativ gut aus.
In echt
weißt du, auf Video sah das wirklich relativ gut aus. Und in echt war das einfach so überall so ein Knittervorhang.
Ja,
das also ich finde diese Bild, also das finde ich auch echt. Ich finde nur die Bücher so doof.
Ja, ja, die sind auch.
Die Bücher sehen so merkwürdig. Ich denke, wer hat denn so Bücher?
Ja, die sehen so old-fashioned aus, weil die alle auch keinen Umschlag haben.
Ja, ne? Ganz seltsam.
Genau. So ganz klassische Bücher sind es.
Ja, ich also
bei
halt
Christian
hier
im Hintergrund, da sieht
so.
Man, das ist Leben.
Da stehen die Leitsordner.
Da stehen die Leitsordner und die Comic-Hefte.
Aber immerhin steht da das Artbook von Nick Cave, verstehst du, was ich gerade so rausgeholt habe.
Siehste.
Ja, wie cool. Super, hör mal, Jan, dann danke dir für heute und bis die Tage wieder.
Keine Ursache, bis bald, habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Und noch ein Gedicht.
Ich muss es nur finden. Da ist es.
Soll ich nochmal den Jingle abspielen?
Nein. Es ist von Axel Kurtsch. Gibt eine interessante kleine Geschichte dahinter. Das Gedicht erstmal heißt Abschied. Ist ganz kurz, ganz kurz. Ich habe deinen Mann erschlagen, der mich zur Rede stellte. Du wolltest ihn sicher später selbst umbringen. Verzeih mir, dass ich dir zuvor gekommen bin. Er war so verletzend.
Das ist böse.
So, und dieses Gedicht ist Teil eines kleinen literarischen Spaßes, da diesem Gedicht ein berühmtes klassisches zugrunde lag. Es gibt online auf dasgedichtblog.de gibt es die Abteilung Gedichte mit Tradition, neue Blätter am Stammbaum der Poesie. Und das ist eine Online-Sammlung von zeitgenössischen Gedichten, die zentral aber auf ein bedeutendes Werk hinweisen und sich beziehen auf ein klassisches Werk, das ernsthaft sein kann, das humoristisch sein kann, vor dem man sich verbeugen kann oder das man kritisch sieht. Weißt du? Du nimmst also irgendein klassisches und schreibst dazu eine kleine Variation, eine zeitgenössische. Und so ist es hier passiert mit einem Gedicht von William Carlos Williams. Der ist ein relativ bekannter Dichter. Und dieses Gedicht war quasi so gedacht als kleine Zettelnotiz, die man seiner Frau hinterlässt, auf dem Küchentisch oder vielleicht angepinnt an den Kühlschrank. Und das Gedicht hieß, ich lese es auch nur auf Englisch vor, es ist sehr, sehr einfach, This is just to say, so heißt dieses Gedicht. Und da heißt es im Original, I have eaten the plums, die Pflaumen, that were in the icebox, and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. Ganz harmlos erstmal. Aber das ist das Original, ein berühmtes Gedicht, das auch in Schulen interpretiert wird ohne Ende.
Echt?
Wenn man so will, dann geht es da auch um Sünde und Vergebung.
Oh,
weißt du?
Okay, ja, habe ich nicht so gesehen. Ich dachte, es
Sünde,
geht um
Vergebung.
Essen.
Ja, auf jeden Fall. This is just to say, I have eaten the plums that were in the icebox and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were
schön.
Delicious, so sweet and so cold. Genau, und das ist dieser William Carlos Williams, der auch mal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, beziehungsweise es wurde mal von ihm ausgezeichnet, ein episches Gedicht, ein ganzes Gedicht, das in 5 Bänden erschienen ist, über verschiedene Jahre. Es ist keine Gedichtsammlung. Es ist ein einziges Langgedicht über eine Stadt, über die Stadt Paterson in New Jersey. Und so heißt auch dieses Gedicht. Das ist zwischen 1946 und 1958 in 5 Bänden erschienen, wurde dann mit dem National Book Award ausgezeichnet und mit dem Pulitzer Prize. Spielt auch eine Rolle in einem Film von Jim Jarmusch. glaube, der hieß auch Patterson.
Ja, den kenne ich, aber hat der was mit dem Gedicht zu tun?
Spielt wohl eine Rolle. Schräg. Und Stephen King stellt in seinem Roman Es, oder heißt es Es oder Es, ich weiß es nicht, 5 Zitate aus Patterson seinen Kapiteln voran.
Aha.
Ja, und das ist dieser William Carlos Williams, der immer nur WCW abgekürzt wird. So wird er genannt, WCW. Ja, krass, gell, über 5 Bände, so ein
Ja, lern das mal auswendig, du. Dagegen ist die Glocke ja gar nichts.
Ein episches Gedicht.
Wahnsinn.
Ja. So, und das hatte sich hier Axel Kutsch genommen und hat daraus das Gedicht Abschied gemacht.
Das gefällt mir sehr gut. Ich verlinke es auch nochmal auf liesunddas.com. Das ist wirklich ein sehr schönes Gedicht. Ich würde ja gerne mal wieder was von Stephen King lesen, habe ich mir letztens gedacht. Der schreibt ja schon toll und ich finde ihn so sympathisch. Also der ist ja jetzt auch von Twitter weggegangen.
Okay. Aber er ist doch eigentlich so ein bisschen skurril auch, oder?
Stephen ja, das King? Schadet ja nicht.
Also
ich mag ja nicht diese Horrorbücher oder sowas von ihm. Also ich habe Christine von ihm gelesen damals als Teenager und dann dieses mit den Zahlen 11, 22, 63 oder andersrum über das JFK-Attentat. Das fand ich richtig genial. Das fand ich ein ganz tolles Buch und deswegen habe ich überlegt, ob ich nicht doch mal wieder irgendwas von ihm lesen sollte. Aber ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht mal wieder was von John Irving lesen sollte. Ah, und auf der anderen Seite denkt man sich, naja, Seen one, seen them all, weißt du? Also, ich weiß nicht so genau.
Hast du jemals Owen Meany gelesen?
Ja.
Hast du gelesen?
Ja, ich weiß,
okay, weil
das
da
liest.
Würde ich sagen, das ist ein Muss. Ne?
Ja, so wie Schloss Kapsholm, oder?
Ja, Schloss Kapsholm auch, natürlich. Überhaupt keine Frage.
Oh, das ist übrigens, das muss ja auch noch diese Geschenkausgabe, also in unsere Geschenktipps mit rein. Schloss Kapsholm in der Schmuckausgabe.
Ja, das stimmt. Ich bin stutzig geworden, als du gesagt hast, ich finde Stephen King so sympathisch. Mhm. Aber der taucht ja in der Öffentlichkeit eigentlich so gut wie nie auf, oder?
Der taucht sehr viel eben auf X auf. Also der ist sehr engagierter politischer Kommentator gewesen auf Twitter. Und jetzt ist er, glaube ich, auf Blue Sky gewechselt. Und da ist er mir sehr sympathisch geworden. Also der hat sich zum Beispiel mit J.K. Rowling angelegt in dieser ganzen Transident-Geschichte. Und und er wagt es halt einfach wirklich auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen, was Politik angeht. Und viele Autoren oder generell viele Menschen aus der Kultur generell halten sich ja manchmal eher zurück. Und jetzt gerade im US-Wahlkampf und sowas hat er sich immer positioniert. Also das, ich fand immer sehr pointiert, was er geschrieben hat. Und deswegen gefiel mir das gut. Und vor allem, dass jemand, der so dicke Bücher schreibt, dann auch so kurze Tweets schreiben kann, ist auf jeden Fall eine Leistung.
Ja, ach witzig.
Genau.
Gut. Dieses Gedicht von Axel Kutsch ist übrigens auch in einer Anthologie drin, die heißt Fährten des Grauens, deutschsprachige Grusel- und Horrorgedichte.
Ja, da passt es, glaube ich, schon rein.
Da ist dieses Gedicht dann auch noch erschienen. Und auf dasgedichtblog.de, Folge 217 von dieser kleinen Reihe, Gedichte mit Tradition.
Wir haben übrigens wieder Post bekommen.
Oh,
und zwar haben wir 2 Buchtipps aus der Community bekommen. Wenn ihr auch Lust habt, uns welche zu schreiben oder einzusprechen, schreibt uns an liesunddas@gmail.com. Ich habe auch auf unsere Seite einen nicht hübschen, aber funktionierenden Button eingebaut auf liesunddas.com. Da kann man einfach draufdrücken und losreden und dann nimmt es auf und ich kann es dann abrufen. Also könnt ihr auch mal versuchen, ob das mit der Sprachnachricht so klappt.
Coole Sache.
Das Layout ist nicht so toll, aber gut, es funktioniert. Und zwar Inita, von der ich vorhin schon am Anfang gesprochen hatte, unser treues Steady-Mitglied und meine Brieffreundin, hat uns empfohlen, Helene Hanf, 84 Charing Cross Road. Das ist ein Buch, das schon 1970 erstmals erschienen ist und es versammelt Briefe zwischen der Kundin Helene Hanf in New York und dem Angestellten eines Antiquariats in London. Helene Hanf ist auf der Suche nach bestimmten Büchern und schon nach dem ersten Päckchen aus London schwärmt sie über die Qualität der zugesandten Exemplare. Die Svensson-Ausgabe ist so schön, dass sie mein Bücherregal aus Orangenkisten beschämt. Ich fürchte mich fast davor, solche schweren, cremefarbenen Villain-Seiten anzufassen, da ich an das kalte weiße Papier und an die steifen Pappumschläge amerikanischer Bücher gewohnt bin, wusste ich gar nicht, was es für eine Freude sein kann, ein Buch zu berühren. Was zunächst als ein rein geschäftlicher Briefverkehr anfängt, entwickelt sich zu einer bereichernden Brieffreundschaft, schreibt Inita, die respektvoll und warmherzig ist und auch mit Humor nicht geizt. Man fliegt nur so durch die Seiten, erfährt einiges über die Lebensumstände von 1949 bis 1969 und bleibt mit einem warmen Gefühl im Bauch nach der Lektüre zurück. Ich dachte mir dann die ganze Zeit, es kommt mir so bekannt vor. Ich habe aber ein anderes Buch von der gleichen Autorin gelesen, und zwar 2009 hatte ich gelesen Briefe aus New York. Das ist auch von Helene Hanf und das fand ich auch richtig gut. Also eine interessante Autorin. Und natürlich heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, dass du dir dann irgendwie in New York Bücher aus London schicken lässt. Ja, weil heute irgendwie über die großen Buchversender und sowas kriegst du halt fast jedes Buch. Aber schön, dass sich da dann eben eine Brieffreundschaft auch entwickelte zwischen ihr und diesem Angestellten. Also Bücherabo mal anders sozusagen.
Ja, ist ganz schön. Ich glaube, ich habe es irgendwo auch bei mir in einem Regal stehen. Es war mal ein Theaterstück sogar. Sie haben sogar ein kleines Theaterstück daraus gemacht. Und ich glaube sogar eine große Verfilmung, wenn du mich fragst.
Das kann gut sein. Also auf jeden Fall, der Titel kam mir auch bekannt vor. Ja. Dann haben wir noch eine Mail bekommen und die beginnt, hallo liebe Freunde, was ich schon sehr schön finde. Und zwar schreibt sie, ich bin Anna aus Rumänien und höre gern euren Podcast zu. Dieses Jahr habe ich ein paar deutsche Bücher gelesen, aber ich würde euch das Buch Die Landärztin von Felicia Otten empfehlen. Eigentlich gibt es zwei Bücher in dieser Serie und die Geschichte ist einfach super. Und dann hat sie die offizielle Vorstellung des ersten Buches dazu geschrieben. Da geht es um Deutschland Anfang der 1950er Jahre. Obwohl die Ärztin Thea Graven in ihrem jungen Leben schon schwere Schicksalsschläge verkraften musste, hat sie sich stets ihre Lebensfreude und ihren Glauben an das Gute bewahrt, nachdem sie bei einer Operation Zeugin eines tödlichen Kunstfehlers durch einen Chefarzt wird und diesen zur Anzeige bringt, ist es mit ihrer Karriere in Hamburg vorbei. Thea flieht zu ihrer Familie in die Eifel und nimmt dort eine Stelle als Landärztin an. Darum geht's also in diesem Buch. Und Anna schreibt, ein spannendes Buch, das ich euch ganz herzlich empfehle und bin gespannt, ob ihr es eigentlich lesen und weiterempfehlen werdet. Mach's gut, eure Folgerin aus Rumänien. Vielen Dank, Anna. Hey, wir haben eine Folgerin aus Rumänien, wie cool.
Ja, richtig cool. Anna, Grüße.
Es wird immer internationaler. Letztes Mal hatten wir schon jemanden aus England, jetzt haben wir jemanden aus Rumänien. Ja. Cool.
Ganz schön.
Jetzt musst du uns noch eine Graphic Novel präsentieren, hoffe ich.
Ja, ich habe eine Graphic Novel dabei, auf die ich jetzt auch wirklich schon länger gewartet habe. Es ist der zweite Teil dieser David Bowie. Ich wollte gerade sagen Duologie, also zwei Teile insgesamt. Reinhard Kleist hat ja erstmal die Ziggy Stardust Years, wo er sich diese zweite Persona dazugelegt hat. Und jetzt Teil 2. Es sind die Berlin-Jahre und das Buch heißt Low, L-O-W, so hieß auch ein Album, das er in Berlin damals dann geschrieben und auch aufgenommen hat. Und das ist also ganz, ganz neu, Low, David Bowies Berlin Years. Denn er ist 1976 für 2-3 Jahre nach Berlin gezogen, um so ein bisschen der Alkohol- und der Drogenszene in Los Angeles und in New York und auch seiner eigenen Heroinsucht zu entkommen. Bowie wollte raus, wollte musikalisch nochmal bei Null anfangen und er lebte dann in der Hauptstraße 155 in Berlin in Schöneberg zusammen mit Iggy Pop in einem fünfstöckigen Apartmenthaus, so ein abgeranztes Gebäude. Zuerst mal haben die beiden zusammen im Vorderhaus gewohnt und dann hat er aber Iggy Pop rausgeworfen und der ist dann ins Gebäude im Hinterhof gezogen. Der soll sich zu oft an den Lebensmitteln im Kühlschrank vergriffen haben. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen lustig, wird aber wirklich ganz ernsthaft berichtet aus der Zeit und ist auch Teil dieser Graphic Novel, dass der ständig an den Kühlschrank gegangen ist und ihm irgendwelche Sachen weggefressen hat. Und da verstand David Bowie dann keinen Spaß. Es klingt total banal, aber das war wohl der Grund. So Mitte der 70er Jahre war Bowie so auf dem Höhepunkt seiner Karriere, aber auch gleichzeitig ganz, ganz tief gefallen. Der hat sich wirklich nur ernährt von Milch, Koks und Paprika.
Oh Gott.
Und hatte halt Paranoia-Anflüge ohne Ende und konnte aber diesen Rock'n'Roll-Zirkus nicht mehr ertragen. Hat dann aber in diesen Jahren, die ihm so gut getan haben in Berlin, Heroes zum Beispiel geschrieben und auch dieses Album Low aufgenommen. Er selber war immer fasziniert von der deutschen Kultur, hat immer auch nach der Kultur der 20er Jahre gesucht. Ihn hat Bertolt Brecht fasziniert. Er war Expressionismus-Fan, ist dann mit seinem Fahrrad, ein Hollandrad, ist immer durch Berlin gefahren, wirklich aber durch ganz Berlin bis zum Brücke-Museum. Ist ja ein sehr berühmtes Museum. Das war ja so eine Künstlergruppe, die Brücke, da ist er hingefahren und war immer wieder völlig begeistert. Und dann gibt's aber auch natürlich Rückblicke in die harten Zeiten, wenn David Bowie dann sagt, ey, unsere Zeit ist einfach zu knapp, um sie mit Schlafen zu verbringen. Ich hasse Schlaf. Ja, und dann zieht er wieder eine Linie Koks rein. Es macht mich wahnsinnig, dass man nichts gegen Schlaf machen kann oder gegen Erkältung. Und er sagt dann, du kannst dir nicht vorstellen, welche Türen der Verzicht auf Schlaf aufstößt. Hast du diese Grenze überschritten, hast du Zugang zu ganz neuen Ebenen des Unterbewusstseins. Dort wird eine kreative Energie frei, die alles übertrifft. Und dann aber auch so ein kleiner Ausschnitt aus einer Talkshow. Da sitzt er so mit Krawatte und einem Stock in der Hand. Und der Moderator sagt zu ihm, ein paar Leute aus meinem Umfeld haben mich gewarnt. Sie würden mir in den Hals beißen und mein Blut trinken, wie ein Vampir. Und Bowie dann, was denken Sie denn, was ich bin? Und er, auf mich wirken Sie eher, ich hoffe, das beleidigt Sie nicht, wie ein Schauspieler bei der Arbeit. Und dazu sagt dann Bowie, das ist richtig. Und lacht dann. Ja. Zu Iggy Pop sagt er dann irgendwann auf der Straße in Berlin, das ist Rock'n'Roll. Darum kommen die Leute in unsere Konzerte. Sie sehen uns dabei zu, wie wir unser Überleben in Musik verwandeln. Ja, das ist Rock'n'Roll. Ja, und auch wenn es verrückt klingt, sagt er dann auf der Straße, während übrigens Iggy Pop aus einer gelben Telefonzelle nicht mehr rauskommt, weil die Tür klemmt. Ja, auch wenn es verrückt klingt, Berlin ist so etwas wie ein Sanatorium. Ja, und ich mag diese Poesie auch in dieser Graphic Novel, die abstrakten Ebenen. Er hat hier zwei seiner glücklichsten Jahre verbracht und sagt dann auch Berlin, die einsame Insel, auf der du wieder zu den Menschen gefunden hast. Berlin, die Stadt hinter Mauern, in der du dich frei gefühlt hast. Berlin, die Verführerin abbröckelnder Schminke. Berlin, die zerbombte Klinik, die dich wieder zusammengesetzt hat. Und richtig toll, da kommen zum Ende noch einige so große Tableaus in der Abteilung Galerie. Da ist ein so ein ikonisches Bild dabei, wie David Bowie, so ein bisschen wie in so einem Bohème-Zimmer vor dem geöffneten Fenster eines Altbaus, sitzt auf dem Fensterbrett, ein Fuß auf der Heizung und hat so diese Schiebermütze auf, die Kaffeetasse in der Hand. Das ist ein Foto, das man kennt. Und dann gibt es aber auch so abstraktere Bilder und das auch wirklich über die ganze Seite, wie der Astronaut, der gerade mit seiner Kapsel abgestürzt ist, also wir erinnern uns Major Tom und er war auch gerne Astronaut, ja, wie er gerade mit seiner Kapsel abgestürzt ist in einem kahlen Wald, ja, an den Bäumen ist fast nichts mehr dran, der Fallschirm hängt zerfleddert in den Bäumen, Fallschirm, Kapsel und Bowie, alles so in Blautönen, nur der Wald hinten in so einem orangenen Ton und hinten stehen zwei Rehe, die neugierig zu ihm schauen. Oder ich liebe auch, wie so ein Astronaut über Berlin fliegt. Unten hast du die Silhouette in Berlin mit dem Dom, dem Siegesengel, dem Alex. Ja, so alles so bläulich am Bildrand. Der Himmel aber ist orange und es schneit weiße Flocken. Und der Astronaut fliegt also über Berlin mit einem schlafenden oder auch bewusstlosen David Bowie im Arm. So über der Stadt. Das sind einfach wahnsinnig tolle Bilder nochmal. Und das vielleicht zum Schluss. Bowie steht dann, auch in einer Zeit, als er nicht weiß, wie es weitergehen soll bei ihm, irgendwann vor dem David Bowie, und wir sind hier noch in den 70er Jahren, aber er steht dann, abstrakte Ebene, vor dem David Bowie aus dem allerletzten Video 2016, der mit so einer Bandage über den Augen im Krankenbett liegt. Also wirklich so ein bandagiertes Gesicht, bandagierte Augen. Und dieser Bowie aus dem Todesbett, wie man später dann wusste, der sagt ihm, dass seine Mission noch nicht zu Ende ist. Und er soll dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich ihn noch hören. Diesem Bowie aus den letzten Minuten, dem begegnet nochmal der Bowie in den 70ern da. Also, das hat wieder so viel Spaß gemacht, das anzuschauen, das durchzulesen, über David Bowie etwas zu erfahren. Ich selber habe den erst vor ein paar Jahren entdeckt für mich, David Bowie. Seit vielleicht 4, 5, 6 Jahren und finde es aber auch wirklich toll, die Geschichten rundherum. Ich finde auch die Musik ganz cool. Diese Graphic Novel ist auch wieder so eine kleine Entdeckungsreise und man hat so viel zum Hören noch dazu und das ist das Tolle. Low heißt sie.
Was ist denn nach all diesen Graphic Novels, die du uns vorgestellt hast, was würdest du denn dann jetzt empfehlen, wenn jemand zu Weihnachten eine Graphic Novel verschenken will an jemanden, der noch nie eine Graphic Novel gelesen hat? Christian dreht sich um und blickt in sein Bücherregal.
Ja, die sind halt alle so unterschiedlich. Deswegen, also dieses Blankets von Craig Thompson ist natürlich toll. Wir hatten es mal als Tipp aus der Community auch. Ich bin immer noch begeistert, wer sich für klassische Musik interessiert. Stockhausen, wie unglaublich in Aquarellstil dieses Buch gezeichnet wurde. Ob man Stockhausen, diesen experimentellen Musiker aus der Nachkriegszeit, ob man den nun kennt oder nicht, er ist ein weltberühmter deutscher Komponist, ist völlig egal, aber es ist ein reines Vergnügen. Da muss man aber so ein bisschen vielleicht kulturinteressiert sein und sich einfach dafür öffnen. Die Musik finde ich weiterhin schrecklich. Die Geschichte ist der Hammer. Und dann wiederum ist aber so mein Go-To Buch, das ist allerdings keine klassische Graphic Novel, dieses Unerschrocken von Penelope Bagieu, die einfach diese ganzen bemerkenswerten Frauen in der Geschichte der Welt mit so wunderbaren Geschichten herrlich pointiert, gezeichnet hat mit ihren Geschichten. Ob das nun die Erfinderin der Mumins ist oder ob das Josephine Baker, die mit dem Bananenrock ist. Das sind all die so pointiert und so witzig und originell erzählt. Ich bin schwer begeistert davon. Also das sind so drei ganz heiße Tipps, die sicherlich sehr, sehr vielen gefallen würden.
Sehr gut, wunderbar, vielen Dank. Das ist nämlich auch immer, finde ich, wichtig, wenn man irgendwie selber nicht, da steht man manchmal wie Ochs vom Berg und denkt sich, es sind so viele und welche soll ich nehmen? Ja. Ich glaube, ich würde mir die von New York von letzten Mal, die du vorgestellt hast, die würde ich mir angucken. Ja. Die hat mir so vom Stil her total gut gefallen. Auch vom
Die Geschichte vom der Freiheitsstatue.
Genau.
Ja, es gibt auch noch so einige, aber da vielleicht beim nächsten Mal drüber etwas mehr. Die haben nicht viele Worte, die sind aber einfach zum Anschauen so unglaublich. Und da fallen mir gleich zwei, drei gerade ein, über die ich beim nächsten Mal sprechen werde.
Ja, sehr gut, genau.
Wo bitte dann alle auch gleich mal schnell ein paar Bilder sich zu angucken, aber die auch ein ganz großes Vergnügen sind, einfach beim Durchblättern. Ja, so viel zu den Graphic Novels.
So viel zu den Graphic Novels und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser Folge.
Rezensionsrätsel.
Rezensionsrätsel, genau. Ich habe diesmal vier Tipps für dich und bin gespannt, ob du drauf kommst, um welches Buch es hier geht. Das sind wie immer echte Rezensionen, die ich im Internet gefunden habe zu diesem Buch. Mhm. Nummer eins ist, man muss schon wirklich sehr tough sein, um das weitestgehend ereignislose Buch tatsächlich durchzustehen. So ist das eben mit Nobelpreisliteratur.
Aha.
Das ist der erste Hinweis. Nummer zwei ist, es gelingt mir nicht, dieses Buch auszulesen. Ich bin jetzt, nach 2 Jahren, auf Seite 362. Es hat mir jedes Mal unglaublich viel Mühe gekostet, nicht einzuschlafen. Das ist so gemein. Dann Nummer drei. Ein recht dicker Wälzer, der von einem Mann erzählt und von 7 Jahren, die dieser Mann in einem Lungensanatorium verbringt.
Ah, okay.
Und Nummer vier. Was macht man, wenn man einen mehrwöchigen Liegedienst nach einer Prostata-OP zu absolvieren hat? Man deckt sich ein mit Verpflegung, sauberer Wäsche und holt sich dieses Buch, das da ist, weißt du?
Der Zauberberg.
Yes.
Von Thomas Mann. Habe ich nie gelesen, habe immer noch nicht die Ruhe besessen. Ich bin ja Lübecker, so wie Thomas Mann auch. Die Buddenbrooks ist eines meiner liebsten Bücher. Ich finde die Buddenbrooks überragend, wenn ich auch 3 Anläufe gebraucht habe. Aber an den Zauberberg habe ich mich aus Zeitgründen bisher noch nicht herangetraut.
Es wird dieses Jahr 100 Jahre alt, deswegen sieht man und hört man sehr viel davon. Das ist so der Grund, also dieses Jubiläum. Und es gibt dann auch schöne Schmuckausgaben und so weiter. Heinz Struck hat lustigerweise sein neues Buch Zauberberg 2 genannt. Das fand ich auch witzig. Und jetzt gucke ich mal, wie viele Seiten hat es denn eigentlich? 528 auf dem Kindle, das kann ja fast nicht sein. Das ist zu wenig, oder?
Ja, also ich hätte gedacht, das sind schon auf Papier 528.
1113.
Und dazu noch klein gedruckte 528 Seiten.
Also ich muss sagen, ich hatte auch 2, 3 Anläufe gebraucht und habe es dann in einem Urlaub wirklich am Pool durchgelesen von Seite 1. Also man darf, glaube ich, keine Pausen machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass falls ihr Zeit habt und Urlaub habt zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ja sowieso irgendwie die Welt so zum Erliegen kommt, da könnte ich es mir gut vorstellen. Da passt eigentlich ein Zauberberg ganz gut rein. Da könnte man es nochmal anpacken, wenn ihr wollt. Aber es ist auch wieder so ein Buch, es muss nicht, finde ich. Also kein Buch muss, jedes Buch kann. Wenn ihr Lust habt, probiert es nochmal, auch mal einen Klassiker zu lesen, glaube ich. Und vor allem, ich bin gespannt, deswegen wollte ich das in nächster Zeit mal ausprobieren. Viele Klassiker liest man ja so mit 15 bis 25, würde ich mal sagen. Vieles hat mit der Schule zu tun, wo man gezwungen wird, Bücher zu lesen. Und mich würde sehr interessieren, wie man 30 Jahre später auf Bücher blickt, die man damals gelesen hat und die man gut oder nicht gut fand. Und das hat ja alles mit dem Lebensalter auch zu tun, mit der eigenen Erfahrung. Und deswegen wäre ich da sehr neugierig darauf, Bücher, die ich als sehr junge Frau gelesen habe, heute nochmal zu lesen und zu sehen, wie ich mich verändert habe, ob ich die jetzt mittlerweile mag oder nicht mehr mag. Aber es gibt so viele neue Bücher, die ich auch lesen will. Insofern vielleicht mache ich das doch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich nehme es mir mal vor.
Schön, dann soll es das.
Du merkst schon, mir brüllt hier die Sonne gerade rein.
Ich sehe, dein Gesicht ist total hell.
Ja, und mir ist unglaublich heiß, weil die Sonne ist jetzt hier um die Ecke gekommen und strahlt mir direkt ins Gesicht. Ich muss jetzt da mal die Rollladen runter machen. Aber wir sind ja auch heute am Ende angelangt. Ich würde mich trotzdem sehr über Post von euch freuen. Schickt uns bitte Sprachnachrichten und eure Buchtipps, gerne aber auch Textnachrichten natürlich, an liesunddas@gmail.com und kommt gerne zu Steady in unsere Buch-Community. Und mit dieser Buch-Community gehen wir jetzt nämlich dann in die Verlängerung und in die Nachlese. Und da haben wir auch noch einiges zu besprechen. Da erzähle ich dir auch was von Sankofa, von diesem tollen Buch,
ja,
das es leider nur auf Englisch gibt.
Ich bin sehr gespannt. Bis
also,
die Tage,
wir hören
ihr
uns
Lieben.
Dann in einem Monat wieder und erstmal frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Tschüss.